Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Einen wunderschönen guten Tag, Thomas. Ich wollte gerade sagen guten Morgen, aber nein.
Wer weiß, in welcher Zeitzone du gerade unterwegs bist.
Ja, oder wer weiß, wann ich aufgestanden bin. Das ist
ja,
wohl
genau.
Wahr.
Das auch. Das
nein,
auch.
Nein, ja, nein, nein, nein. Ja. Wir haben 15 Uhr am 9.11. Heute ist der Feiertag für jeden Porsche-Fahrer. 9.11.
Ah, ja, 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 genau. 9-11, ja, ja. Hm. Naja. Habe ich zuletzt so einen Sacha Baron Cohen Sketch gesehen, wo sie da im Touristenhubschrauber unterwegs waren und er sich da mit jemandem unterhalten hat und dann die Leute haben auch nicht verstanden, weil sie. Wobei das Witzige ist ja, er hat Hebräisch mit dem anderen gesprochen, aber halt mit einem arabischen Akzent, damit es halt ein bisschen mehr wie halt arabisch klingt und haben sich über Porsche unterhalten. Mhm. Und dann 9-11, ja, und die Leute haben halt gedacht, die unterhalten sich über den Anschlag. Das war schon, ja, okay, egal.
Ja. Okay, das aber das Thema schön. Amerika und Staaten, das möchten wir heute nicht anschneiden. Wir möchten
oh
heute,
ja, das ist ja genauso, ja, das ist ein Anschlag.
Ja, ne. Ach, das ist ein, ja, wir möchten heute etwas mit Eskapismus glänzen, hätte ich bald gesagt, ja.
Eskapismus?
Eskapismus.
Du wirst ja mit Fremdwörtern schon wieder um dich, das ist.
Ja, genau. Wenn man mal ein Fremdwort kennt, dann muss man das auch genau. Inflationär einbauen, ne?
Ja.
Nein, aber wir möchten nicht über den Orange Man sprechen, das lassen wir mal lieber.
Nein, 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 nein. Ich habe auch anders gewählt, also von daher.
Ja, ich habe gar nicht.
Na, du gewählt. Ja nicht, aber ich schon.
Ja, okay. Es beruhigt mich ja, dass du anders gewählt hast.
Ja, es hat ja nichts geholfen.
Ja, jede Stimme zählt, ne?
Jede Stimme zählt. Ja, deswegen, ich habe auch vorher, als ich mich auch noch mit Befreundeten halt in den Staaten oder mit Freunden in den Staaten noch unterhalten habe und auch mit anderen, habe ich auch gesagt, ihr braucht mir nicht, also mich interessiert nicht, was ihr wählt, ja, weil einmal kennt man ja die Leute, man weiß ja ungefähr, wie sie aufgestellt sind und es wundert, aber bitte wählt überhaupt, ja.
Ja.
Das ist ja dasselbe, was wir hier bei uns ja auch immer sagen, wenn Wahlen anstehen, geht bitte wählen.
Ja.
Meiner Meinung nach sollen halt die Leute das Richtige wählen, aber es muss jeder für sich selbst entscheiden, ja, was für ihn das Richtige ist oder wem er seine Stimme gibt. Wie gesagt, geht bitte wählen.
Genau. Aber jetzt haben wir schon trotzdem wieder länger über den Orange Man gesprochen, als wir eigentlich wollten.
Nein, nee,
über Wahlen generell.
Nicht, ja. Über den brauchen wir nicht reden, aber das ist ja wie mit unserem Backup-Thema, ja. Momentan bei uns, wie gesagt, wir wollen da jetzt kein Fass aufmachen. Steht ja auch die Neuwahl im Raum, die vorgezogene Neuwahl im Raum. Und auch da, man kann sich schon mal seine Gedanken drüber machen. Viele unserer Hörer, die wahlberechtigt sind, und das ist ja, denke ich mal, auch die Mehrheit unserer Hörer, die sind ja auch in einem gewissen Alter, sind da ja, oder wissen auch, was sie wählen, ja, wen sie unterstützen wollen. Und da auch wieder, das braucht mir keiner sagen, was er wählt. Das interessiert mich insgesamt schon, weil man ja auch so ein gewisses Ergebnis ja so hat oder auch gerne oder halt bestimmte Parteien halt nicht unbedingt jetzt irgendwo mit im Boot sitzen haben will. Mhm. Aber wie gesagt, das muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Da will ich auch keinem reinreden. Aber bitte geht zur Wahl.
Genau.
Weil hinterher meckern, egal wie es ausgeht, egal, ob es jetzt, so, wie gesagt, egal, wie es ausgeht, hinterher meckern und man hat nicht gewählt, sorry, aber.
Ja, genau, so ist es.
Dann bitte ruhig, sein. Also wer nicht zur Wahl geht, braucht auch hinterher sich nicht beschweren, dass, keine Ahnung, dass seine Partei oder nicht nach seinen Vorstellungen entsprechend gewählt wurde.
Genau, wer nicht gewählt hat, der darf auch nicht meckern, ist meine
Von
Meinung.
Von daher, genau.
Genau, so, und so wählt eine demokratische Partei. Das, denke ich, ist
ja, das ist auch wieder so ein Unterschied. Demokratische Partei bedeutet nicht in einem demokratischen Verfahren gewählt. Weil die Partei, die Parteien, die demokratisch gewählt werden, müssen selbst nicht unbedingt demokratisch sein. Das ist auch immer so ein Trugschluss, den viele haben. Ja, wie gesagt, demokratisch wählen hat nichts mit der Partei zu tun.
Ich sage, die Partei sollte demokratisch sein, die
er ja, wählt. Deswegen, aber das ist auch immer wieder sowas, was du hörst, ja, aber ich wurde doch demokratisch gewählt. Das Verfahren
ist demokratisch,
hat
ja
nichts mit der Partei zu tun.
Genau.
Das so ist viel so dazu.
Gut, so viel zur kleinen Politikstunde im Geek-Café.
Genau.
Und bevor wir in die Sendung einsteigen, lass uns noch kurz erwähnen, dass wir heute mal wieder unsere Freunde von ISO an Bord haben. Und da werden wir euch nachher ein wenig über medizinische Displays informieren. Ein ganz großes Thema. Gut.
Bin ich mal gespannt. Wir haben im Vorfeld ja nicht drüber gesprochen. Ich wusste ja nur, dass ISO uns nach wie vor noch unterstützt. Das Thema bin ich jetzt echt mal gespannt, weil ich selbst hatte ja auch mal beruflich mit der Medizin-Ecke zu tun. Display sowieso, und wir haben ja auch gerade wegen der Vision Pro, und da sprechen wir nachher ja auch nochmal kurz drüber, ja auch schon über den Medizinbereich gesprochen und wie das sich da so preislich auch im Vergleich gerade darstellt. Bin ich mal gespannt, was du da zu ISO dann hast.
Ja.
Genau, aber genug dazu.
Genau.
Fangen wir doch erstmal an.
Genau, es gibt ein kleines Reparaturprogramm, was Apple gerade am Start hat, und da geht es um iPhone 14 Plus Modelle. Bedeutet, dass einige Geräte, die zwischen dem 10. April 2023 und dem 26. April 2024 hergestellt worden sind, Probleme aufweisen können im Bereich der Kameratechnik. Bedeutet, dass man keine Vorschau in der Kamera-App hat von dem Bild oder von dem Ausschnitt, was man gerade machen möchte. Angeblich betrifft es nur einen ganz, ganz, ganz kleinen Anteil der Geräte. Gut, das schreibt Apple meistens immer. Mhm. Die schreiben natürlich nicht dabei, oh, da ist uns ein richtig großer Fehler unterlaufen. Die versuchen das natürlich runterzukochen, das Thema. Aber es muss ja immerhin so relevant sein, sonst hätten sie ja nicht ein Reparaturprogramm ins Leben gerufen. Also, wer das Problem hat, sollte sich...
Mein Gott, wenn es 5 Geräte wären und da kommt einer mit zu mir in den Laden und tauscht das Ding aus und das war's.
Ja, also es müssen schon mehr Geräte sein. Hm. Sonst würde so ein Reparaturprogramm nicht am Start sein, ist meine Meinung. Jo, also wer so einen Fehler hat, sollte sich auf jeden Fall melden.
Genau, mit der Maera-App, ne?
Ach so, ja.
Ich habe gedacht die ganze Zeit, welche App denn? Nur ein bisschen vertippt, ne? Kamera-App müsste das heißen, oder?
Kamera-App müsste das heißen. ich weiß ja, dass nur wir zwei dieses Dokument lesen, und da bin ich jetzt nicht so sorgfältig.
Nee, ich habe nur gerätselt, ich habe das gelesen. Ja. Da bin ich noch mal gespannt, was der Tobi da mit Kamera, kleine Buchstabendreher.
Ich bin auch gestolpert über den Satz. Oder über das Wort, ja.
Ja, komm, passt schon, ist okay.
Mein Gott, so ist das. Wo gehobelt wird, da fallen auch Späne.
Ja.
Gut. Letzte Woche haben wir noch drüber gesprochen, dass wir wahrscheinlich diese Woche ein wenig mehr Benchmark-Ergebnisse haben werden, speziell was die neuen SoCs beanlangt, die M4-Prozessoren. Und da gab es ganz, ganz, ganz viele schöne, relevante und gut aufbereitete Testergebnisse, keine Frage. Aber ich glaube, wir gehen jetzt nicht auf alles ein. Ich habe jetzt hier ein wenig, ich habe zwei Werte rausgesucht, die nach meiner Meinung sehr, sehr interessant sind. Die beziehen sich, oder es geht ja speziell um den Max-Prozessor, den M4 Max. Und der M4 Max ist derzeit der schnellste SoC, den Apple im Sortiment hat. Auch wenn es einen M2 Ultra gibt, aber der ist nun mal faktisch, benchmarktechnisch gesehen, langsamer, und er ist 24% langsamer als der M4 Max Chip. Und das ist schon mal eine Hausnummer. Weil man muss ja bedenken, der M2 Ultra, das sind ja zwei M2 Max zusammen gedengelt sozusagen, und der M4 Max, das ist ja ein Single Chip. Und das ist schon mal eine Hausnummer, dass wir wirklich 24% mehr Leistung haben.
Es ist ein Standard M4 Max Chip, aber nicht, also Single jetzt nicht zu verstehen wie Single Core, sondern da ist ja ein bisschen mehr drin.
Ein Single Package
sozusagen. Weil Single klingt immer so.
Ein Single Package in dem Sinne, und die Ultras sind ja zwei Packages zusammengeführt. Der hat ja eine Schnittstelle, und da sind die Rechner miteinander, die Rechner, die SoC-Packages miteinander verbunden, um das jetzt mal ganz stark runterzubrechen. Und es gingen ja auch Gerüchte herum, dass der M4 Max gar nicht mehr diese Schnittstelle hat und dass es eventuell gar kein M4 Ultra geben wird. Also diesen Gerüchten möchte ich mich jetzt nicht anschließen, nicht eher, bis sie bestätigt worden sind, weil ich glaube schon, dass noch ein M4 Ultra rauskommen wird. Also da gehe ich ganz stark von aus. Also ich glaube nicht, dass sie diese Produktlinie einstellen werden. Ist meine Meinung.
Es ist halt die Frage, wie sie sich halt jetzt auch gerade vom Branding her vielleicht oder auch von der Architektur her sich den Ultra halt in Zukunft vorstellen. Wollen sie da wirklich wollen sie da wieder zwei Chips halt zu einem Ultra zusammenführen oder wird das in Zukunft ein eigenständiger Chip sein? Weil wir auch ja in der Vergangenheit schon gesagt haben, gerade für den Mac Pro ist der Ultra zwar auch ein netter Chip, aber du kriegst den Ultra ja auch in dem Studio. Mhm. Und da ist halt die Frage, will Apple da auch mehr sich abgrenzen mit dem Pro zum Studio? Wollen sie da eventuell eigene Chips noch entwickeln? Oder wird es eine Chip-Variante geben, die halt für den Mac Pro vorbehalten ist und nicht ins Studio kommt? Da müssen wir mal abwarten, was kommt halt jetzt nach dem Pro und dem Max? Was kommt da noch an Chip, der halt dann in den Studio beziehungsweise in den Mac Pro reinkommt? Mhm. Das kann nach wie vor eine M4 sein. Vielleicht wird er vom Branding her etwas anders als M4 Ultra. Vielleicht kriegen wir den Ultra auch für ein Studio, aber nicht für ein Pro, ja, dass der vielleicht da nochmal was anderes bekommt. Das ist halt jetzt so echt die Frage, die im Raum steht, ja, was kommt da halt mit dem M4 noch? Weil wir brauchen was fürs Studio. Mac Pro mal außen vor gelassen, wie gesagt, da ist ja die Frage, wie will Apple das von dem Chip dann machen? Mhm. Wird das wieder nur in Anführungszeichen ein Ultra? Und soll dann das, was ihn halt zum Studio abgrenzt, dann Größe und weitere Möglichkeiten halt gerade intern mit den Schnittstellen sein? Oder wird es da auch was am Chip geben? Ja. Und ich hoffe mal, dass da auch noch ein bisschen was am Chip kommt, weil das war ja auch immer der Kritikpunkt halt beim Pro, dass da einfach, was jetzt den Chip betrifft, kein Unterschied da ist halt zum Studio.
Die Frage ist natürlich auch, ob sie den Pro weiterhin im Sortiment lassen. Darüber kann man auch diskutieren.
Den Pro im Studio
jetzt? Den Mac Pro an sich, den Rechner an sich.
Ach so, ja.
Ob sie den im Sortiment lassen.
Boah, jetzt erst eingeführt, abgedatet und dann meinst du wieder eingestellt?
Ja, gut, letztendlich haben sie ja nur das Gehäuse recycelt und haben da ein paar neue Chips reingedengelt. Also das Rad haben sie auch nicht neu erfunden. Das ist ja im Endeffekt nur ein Ultra mit einem großen Gehäuse und PCI-Express-Slots. Also mehr ist das ja letztendlich nicht. Mhm. Und meine Theorie ist folgende. Da wir ja jetzt Thunderbolt 5 Stück für Stück im Apple-Kosmos etablieren werden, könnte ich mir vorstellen, dass der neue Ultra verstärkt oder noch mehr, also der neue Mac Studio, nicht Ultra, der neue Mac Studio noch ein paar mehr Thunderbolt 5 Schnittstellen hat und für alle diejenigen, die externe oder die PCI-Express-Karten haben wollen, bietet Apple ein Gehäuse an, was man über Thunderbolt 5 betreiben kann, wo man dann PCI-Express-Karten reindengelt. Dass man quasi aus dem Ultra ein Studio letztendlich macht, weil das ist ja der einzige Unterscheidungspunkt. Man hat halt mehr, oder man hat halt überhaupt PCI-Express-Karten. Und somit könnte man eine komplette Produktsparte auflösen, indem man halt das mit einem externen Gehäuse realisiert. Und es ist ja jetzt schon die Möglichkeit, sich am Third-Party-Markt zu bedienen und an dem Mac Studio PCI-Express-Gehäuse anzuschließen über Thunderbolt 4.
Ich glaube nicht, dass Apple das macht. Wir haben es mit dem Kübel ja gesehen.
Im 2013er
MacBook Pro. Ja, zu welchem Aufschrei das damals geführt hatte, gerade weil halt auch die erwarteten Updates in Bezug auf gerade GPU oder so ausgeblieben sind damals bei dem Gerät. Wir hatten den iMac damals ja noch in der Pro-Variante. der sich eigentlich ganz gut verkauft hat. Ja, aber es ja auch keine Alternative dazu gab. Dann kam ja, wie gesagt, der neue Mac Pro. Der kam in der entsprechenden oder bei der entsprechenden Zielgruppe auch ganz gut an.
Ja.
Dann kam das Update. Das hat zu viel Kritik geführt, ja, weil man halt aufgrund der Architektur da halt auch weg ist von ja, Selbstausbau mit RAM, ja, gerade, ja, Festplatten oder jetzt auch gerade SSD-Speicher, denke ich mal, weniger das Problem, das kannst du viel über Express dann einfach lösen. Mhm. Über entsprechende Karten wurde da halt dann den internen Speicher, also die Festplatten, beziehungsweise SSDs halt nochmal ausbauen kannst, aber gerade RAM ist halt auch so ein Riesenkritikpunkt, gerade wenn man sich mal die aktuellen RAM-Preise bei Apple anguckt.
Ja.
Wo sollte das bei einem Mac Pro noch hinführen, ja, was die Preisgestaltung betrifft? Da ist echt die Frage, neuer Pickup, ja, oder Mac Pro, ja, wenn man mal so in den Staaten bleiben will.
Ja.
Von daher, klar, was jetzt die Geschichte betrifft, okay, aber du könntest theoretisch bei einem Studio genauso halt tief in die Tasche greifen, wenn du halt da entsprechend in RAM investieren willst. Aber ich denke, wenn sie das jetzt wieder machen würden, den Mac Pro einstellen, käme das, glaube ich, nicht so gut an.
Naja, mit so einem Riser-Gehäuse, nenne ich es jetzt mal, also ein Erweiterungsgehäuse, ja, würden sie ja eine Alternative anbieten.
Das ist nicht die Lösung, die ein Pro gerne hat.
Geschwindigkeitstechnisch käme es auf das Gleiche raus. Du hast halt nur noch ein extra Gehäuse rumstehen.
Ja, aber genau. Das extra Gehäuse ist schon so ein Diskussionspunkt beim Studio, ja, mit externen Platten, beziehungsweise jetzt ja auch bei dem neuen Mac Mini, ja, wo die Leute dann auch schon wieder anfangen. Weil zu Recht sagt man ja, da kommen wir ja nachher noch zu, aber das Einstiegsmodell ist preislich sehr attraktiv und es ist ein Desktop, du kannst externen Platten dranhängen. Da meckern ja auch schon viele. Das war ja auch schon immer so Diskussion beim iMac damals.
Ja.
Das ist ein Desktop, wie gesagt, der ist noch mehr Desktop, ja, als All-in-One, als der Mini jetzt.
Ja.
Wie gesagt, da meckern die Leute ja auch schon über externe Lösungen, also über externe Festplatten. Mhm. Also, und gerade, wie gesagt, beim Mac Pro sehe ich das noch schwieriger. Was ich hätte verstehen können, was ich allerdings vom Zeitpunkt her auch wieder jetzt nicht gesehen habe, wäre, wenn man gesagt hätte, mit dem Umstieg vom Mac Pro auf ARM, ja, der Studio ist unser neuer Mac Pro, wäre genauso wieder, denke ich mal, ein Aufschrei gewesen, gerade weil du da wieder dieselbe, oder noch eine etwas stärkere Problematik hast als bei dem Kübel damals. Bei dem Kübel hat es ja wenigstens noch die GPU, hättest es tauschen können, konntest deine RAM ausbauen, das geht ja mittlerweile alles nicht mehr.
Ja.
Du hättest halt auch wieder ein kompaktes Format gehabt, hättest müssen extern viel mitarbeiten. Aber dann wärst du wenigstens hättest du den, wie gesagt, das Argument oder das Argument mit der Architektur noch gehabt.
Mhm.
Jetzt hast du halt den Mac Pro auf ARM, wie gesagt, den jetzt nochmal einzustampfen und nichts Neues oder kein weiteres Update zu machen und den nicht irgendwie aktuell zu halten, beziehungsweise dann einschlafen zu lassen, sehe ich jetzt nicht unbedingt, ja.
Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Nur Apple weiß genau, wie viele Geräte sie davon verkauft haben. Ja.
Ich denke, das kommt bei dem Mac Pro nicht unbedingt auf Verkaufszahlen drauf an.
Nur um eine gewisse Klientel zu befriedigen, meinst du?
Ja, okay. Ja, und halt um diesen Markt auch zu besetzen, um zu zeigen, wir sind für euch da und wir haben hier ein Gerät für euch. Wobei ich denke, viele Pros sind nicht so begeistert von dem, was sie da bekommen in Bezug halt einfach wirklich Ausbaufähigkeit. Gerade das Thema RAM ist ein sehr schwieriges Thema.
Ja, das stimmt. Und das ist auch bei den richtigen Pros immer noch ein Problem, dass der Mac Pro nur 192 GB RAM on board haben kann maximal. Und es gibt Anwendungsbereiche, wo das halt noch zu wenig ist.
Hm.
Ist zwar nicht die Menge, aber wenn du dann schon in High-End-Filmstudios gehst oder wo es wirklich um High-End-Video Produktion geht, dann ist das teilweise schon zu wenig.
Was mich mal interessieren würde, bei dem Thema, was mich mal wirklich interessieren würde, wenn Apple technisch eine Lösung anbieten würde, RAM selbst auszubauen, aber mit eigenen Apple-Modulen, aufgrund der Technik, wie gesagt, der Anbindung an Bus, etc., aber da, wie gesagt, eine Aufrüstmöglichkeit noch anbieten würde oder eine Erweiterbarkeit noch aufbieten würde, auch wieder mit Apple-Tags, ganz klar.
Klar.
Ja, darum kommst du nicht einfach. Wie gesagt, proprietäre RAM-Riegel kriegst du nur bei Apple, eventuell noch Third-Party. Mhm. Das wäre vielleicht auch nochmal eine Möglichkeit, gerade im RAM-Bereich. Könnte eventuell noch interessanter werden, als jetzt hier mit unseren SSD-Modulen im Prinzip. Das, wie gesagt, RAM könnte nochmal so ein Thema werden. Wenn sich nicht wieder solche Sachen wie irgendwelche Controller und Kram dann auf dem, aber da, wie gesagt, lassen wir die Überlegung mal weg. Da wäre die Frage, könnte das die Pros auch nochmal, oder könnte das das Gerät für Pros nochmal interessanter machen?
Denke ich
schon.
Wenn
sie jetzt eine Grundausstattung kaufen können und über die nächsten 1-2 Jahre halt einfach nochmal RAM selbst mit der Maschine aufrüsten können.
Auf jeden Fall denke ich das, ja. Ja. Ich glaube, das wäre für viele ein Grund.
Auch wenn sie halt eine Apple-Tags noch bezahlen
müssen. Ja, das ist wenn, ja die Frage, sie, wenn es gewährleistet ist, dass sie auch nur eine gewisse Zeit diese Module bekommen und dass die nicht aus dem Sortiment fliegen, dann wären es bestimmt einige Leute, die sagen, okay, ich möchte das Gerät länger nutzen und mit einer Aufrüstmöglichkeit oder einer gesicherten Aufrüstmöglichkeit, egal ob das jetzt, sagen wir mal, das Doppelte kostet, aber ich habe die Sicherheit, meinen Rechner noch mal ein wenig auf den aktuellen Stand zu heben.
Nach Bedarf dann
und nach einfach, Bedarf nach oben zu skalieren. Hm. Ich denke, das würde einige zum Mac Pro hin bewegen. Das ist mein Gefühl, was ich habe.
Ja, wobei ich wahrscheinlich sogar dann sehen würde, dass das eine Technik ist, die erstmal dem Pro vorbehalten bliebe und die ich noch nicht mal unbedingt beim Studio sehen würde.
Nee, das wäre dann ja auch
eine Sache ist für eine neue Technik und wie gesagt auch vielleicht eine eigene Chipline. Wobei die Frage ist, ob sich das dann für Apple noch rechnet.
Das ist die Frage. Das kann uns nur Apple beantworten.
Weil bei den 5 Geräten, die sie dafür kaufen, klar, als Technologieträger und vielleicht würde das irgendwann vielleicht mal in ein Studio runtertropfen oder so. Nur dann müsste sich Apple, denke ich mal, ganz klar auch anhören, wenn ihr das im Pro könnt, wieso könnt ihr das nicht in anderen?
Ja, und
ich glaube, den Schuh wollen sie sich nicht anziehen. Wobei das für den Mac Pro
ein Argument wäre, ein Verkaufsargument wäre, ja, auf jeden Fall. Man hätte ein Differenzierungsmerkmal.
Und du musst da ja auch keine DDR6 oder so Riegel rein, Standardriegel reinschieben können, sondern mach wirklich dein eigenes Ding.
Ja.
Wäre auch wieder ein Aufschrei, klar, aber du hättest die Möglichkeit, wer Interesse dran hat, könnte es machen, auch down the line. Ja, du hast das Ding da stehen oder kommst vielleicht günstig an einen Gebrauchten ran, könntest aber, wie gesagt, oder brauchst, keine Ahnung, ja, 256, 512 Gigabyte, je nachdem, ja, was dann technisch machbar wäre und könntest sie dann noch nachkaufen und reinstecken.
Wird wahrscheinlich so nicht kommen, auch wenn das unsere feuchten Träume sind. Gut, also. Ich habe noch einen zweiten Benchmark-Wert rausgesucht. Da wurde nämlich der M4 Max mit Intels Flaggschiff verglichen, nämlich den Core i9 14900K. Mhm. Da ist das Gerät ganze 15% schneller. Theoretischer Wert, Benchmark-Wert ist natürlich klar, aber
ja,
hier muss man auch betonen,
Single, Multicore, bla bla bla.
Hier muss man auch betonen, dass wir eine wesentlich höhere Effizienz beim M4 Max haben.
Genau, das wollte ich auch nur sagen. Selbst wenn die Chips gleich liegen würden, bei allem, hast du immer noch den Vorteil Energie bei dir auf der Seite von Apple Silicon.
Und das sind Werte gemessen in einem MacBook Pro, also es ist in einem mobilen Gerät gemessen worden. Und das ist ja ein Desktop-Chip. Also der Core i9 ist aktiv gekühlt. Okay, im MacBook Pro ist er auch aktiv gekühlt, ganz klar. Aber es ist nicht so chancengleich, sage ich jetzt mal. Ne?
Aber alleine auch schon von der Leistungsaufnahme her.
Ja, also letztendlich ist der i9 besser aufgestellt von der Testumgebung her und müsste normalerweise den Max überholen. Also finde ich das schon mit diesen 15% sagenhaft. Das hat mich schon beeindruckt.
Ja, aber wie gesagt, selbst wenn die gleich schnell wären oder sogar der M4 etwas langsamer, hast du unter dem Schnitt immer noch einen Riesenvorteil mit Apple Silicon. Klar, genau. Wenn es hier um die Raw Power geht, okay, anderes Thema, 15% jetzt im Real Life auch nicht die Welt unbedingt. Ja, da kommt es wieder auf die Anwendung drauf an, was du machst. Ja, wo bringen dir die 15% wirklich was? Bei den Geschwindigkeiten, die wir mittlerweile mit dem M4 haben. Deswegen, also es wurde viel diskutiert jetzt auch gerade mit Refurb-Geräten und M1, mhm. Wo ich auch sage, wenn du im Prinzip nur E-Mails, Online, Textverarbeitung, keine Ahnung, ja, selbst mit Fotos ein bisschen Bildbearbeitung machst und da mal hier gerade so die Automatikverbesserungen machst, oder da bist du mit dem M1 auch glücklich, ja. Nach wie vor, ja, ist das ein wirklich schöner Chip.
Ja.
Nur, wie gesagt, da jetzt den mit dem i9 zu vergleichen oder da die Leistung mit dem Chip zu haben wie ein vergleichbarer oder wie dieser i9, was will da Intel und AMD die nächsten Jahre noch machen, weil der M4 ist ja nicht der letzte.
Absolut.
Den Apple baut.
Absolut. Das geht weiter. Und Apple wird natürlich aufhören zu entwickeln. Ne? Klar, die bleiben jetzt nicht stehen. Ja.
Ja, wobei man muss ja auch da sagen, gerade AMD im Mobilbereich mit ihren Prozessoren, die darf man da, denke ich mal, nicht außen vor lassen. Die haben auch gerade in der x86-Ecke da unheimlich viel geleistet.
Absolut.
Und haben da wirklich sehr, sehr gute Chips aktuell am Start. Aber wie gesagt, alleine schon Energieverbrauch etc.
Okay.
Würde ich sagen, hat Apple Silicon immer noch die Nase vorne.
Ich muss jetzt zugeben, es gab auch noch Vergleiche mit dem AMD Ryzen, hau mich blau, ich habe jetzt den Namen nicht notiert, und da war der Vorsprung nicht mehr ganz so hoch. Da war der nicht bei 15%. Da war das ein einstelliger Wert, muss ich fairerweise zugeben. Es sieht natürlich schöner aus, wenn man jetzt etwas die dramatischeren Werte raussucht. Also AMD
war
etwas kürzer der Abstand oder etwas geringer der Abstand, muss ich fairerweise zugeben.
Ja. Aber auch gerade da, wo wir ja die letzten Monate immer oder auch gerade Wochen immer mal wieder über Intel gesprochen haben, über die Probleme, die sie haben und die Entwicklungen, die da gerade laufen, ja, ist, denke ich mal, der Vergleich mit Intel schon angebracht. Wir hatten ja in den letzten Folgen auch schon drüber gesprochen. Ich bin mal gespannt, wo die Reise für Intel AMD gerade jetzt auch mit der Zusammenarbeit hingeht. Mhm. Von daher, ja, ich wünsche mir ja, dass da ordentlich was kommt. Ja, genauso
Qualcomm
und andere Hersteller ja auch, dass da halt auch entsprechend Druck da ist, dass die Entwicklung bei Apple Silicon auch entsprechend weitergeht. Aber wie gesagt, gerade jetzt mit Intel AMD kann man mal gespannt sein, wie sich das die nächsten Jahre da noch entwickelt. Ich hoffe, dass da kurzfristig auch ein bisschen was bei rumkommt. Wir werden es sehen. Wir werden es sowieso nur sehen, weil wir sind ja nirgends drin. Also, aber.
Ja. So. Gut. Dann gibt es noch eine zweite Kleinigkeit, der Hochleistungsmodus, der ist jetzt auch bei den M4 Pro Chips aktivierbar. Bedeutet, dann kann man im Betriebssystem diesen Hochleistungsmodus, und die Lüfter konfigurieren sich dann ein wenig anders, und das Ganze wird mehr auf Leistung getrimmt und weniger auf Effizienz und weniger auf bessere Akustik in Anführungsstrichen. Das ging vorher nur bei den Max-Prozessoren oder SoCs, und mittlerweile ist das auch auf den Pro-SoCs anwendbar und auch auf dem Mac Mini anwendbar. Das ging ja vorher immer nur in den MacBook Pros. Und mittlerweile geht das dann auch in dem Mac Mini mit M4 Pro Chip. So, und jetzt kommen wir mal zu dem interessanten Teil der heutigen Sendung. Es geht um den Mac Mini und es geht auch um Zubehör. Und letzte Woche haben wir noch gesprochen, ja, es wird dann auch ganz schnell oder mittelfristig ordentliche Thunderbolt 5 Kabel geben. Es gibt ganz, 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 ganz viele Kabel am Markt. Man muss sich nur bei Amazon umschauen. Und da gibt es nach meiner Meinung derzeit zu 99% sehr viel Schrott. Und es ist sehr schwierig, aus der ganzen Asche die Diamanten rauszufischen. Und ich habe ein gutes Kabel testen können im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit in der Universität. Konnte ich ja auch schon die neuen Mac Minis testen. Und ich habe auch schon ein Third-Party-Thunderbolt-Kabel, also Thunderbolt 5-Kabel testen können. Und die Marke ist Cable Matters. Das ist jetzt auch eine relativ bekannte Marke im mittleren Premium-Segment. Ich hatte auch schon einige Thunderbolt 4-Kabel getestet und die haben mich auch nicht enttäuscht. Und sie haben jetzt ein 1 Meter langes Thunderbolt 5-Kabel vorgestellt, was Intel Certified ist. Man darf ja nicht vergessen, dass Thunderbolt immer noch eine Mitentwicklung von Intel ist und dass halt Apple und Intel halt im Boot sitzen und das den ganzen Standard mitentwickelt haben. Und durch die Intel-Zertifizierung kann man eigentlich auch schon von Haus aus oder von vornherein davon ausgehen, dass das Kabel vernünftig ist. Und das ist es auch. Alle meine Testkriterien und alle meine Speed-Tests hat es erfüllt und hat es erfüllt und auch das Laden auch das, was angegeben worden ist, ist erfüllt worden und es ist relativ günstig im Vergleich zum originalen Apple-Kabel, liegt nämlich bei 34,95 €. Also das ist schon mal um 50% günstiger als das Apple-Kabel.
Mhm. Ja.
Ja. Und wie gesagt, approved durch hauseigenen Tests sozusagen. So, und ich habe mir den Mac Mini anschauen dürfen und muss sagen, allein vom Auspacken her weckt das Gerät schon extreme Begehrlichkeiten. Der Formfaktor ist schon sehr, sehr interessant. Das ist schon beeindruckend, was man so alles da reinbekommt an Technik. Also grandios, finde ich jetzt. Hast du dich da auch schon theoretisch mit beschäftigt? Hast du dir Videos angeschaut oder irgendwas?
Mac Mini jetzt?
Ja, genau.
Mit dem habe ich mich recht intensiv beschäftigt, weil das je nachdem, wie ich mir einen schönen rechnen kann, dann der Nachfolger zu meinem jetzigen Mini werden wird.
Ja.
Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, ich warte momentan noch so auf die nächsten Ankündigungen an Zubehör dafür.
Oh, da gibt es eine Menge.
Ja, mit externen Festplattengehäusen etc., was da halt in Frage kommt, um da halt beurteilen oder halt besser abschätzen zu können, was, wie gesagt, da an Zubehör kommt und dann halt mit der Ausstattung, wie ich ihn dann bestellen werde oder wollen würde, je nachdem. Ja. Aber klar, da habe ich auf jeden Fall geguckt. Nach wie vor bin ich der Meinung, dass selbst der kleinste Einsteigs-Mini schon ein sehr interessantes Gerät ist, aber gerade auch beim Pro, was du da kriegst, ist schon eine ordentliche Ansage. Ja. Wobei beim Pro der Einstiegspreis natürlich ein ganz anderer ist. Aber
ja, das ist korrekt. Der Pro bringt ja auch noch ein paar andere Dinge mit sich, Thunderbolt 5 etc. Das ist der Vorteil, den man hat, gerade wenn man jetzt in die Zukunft blicken möchte und auf dem Gerät länger arbeiten will, dann ist die Entscheidung schon schwierig, sage ich jetzt mal eigentlich. Ne? Also man weiß, dass eigentlich technologisch gesehen die Standardversion ausreicht, also der normale M4. Aber wenn man jetzt wirklich lange mit dem Gerät arbeiten will und wenn man vielleicht auch die ein oder andere externe Festplatte anschließen möchte, ist so ein Thunderbolt 5 System schon interessanter. Gerade wenn man vielleicht die interne SSD etwas kleiner ausfallen lassen möchte. Ja, es ist nicht so einfach. Also kurz oben, ich möchte mal auf den Test zurückkommen, den ich gemacht habe. Und ich will das jetzt auch nicht so in aller Breite ausführen. Ich habe drei verschiedene Geräte im Test derzeit. Einmal die Basisversion der M4, also 16 GB RAM und 256 SSD. Dort habe ich gemerkt, dass das Gerät für alle absoluten Office-Anwendungen, für die für 100% der alltäglichen Anwendungen ausreicht. Und durch die 16 GB RAM hatte ich auch absolut keine Probleme im alltäglichen und auch im intensiven Multitasking. Bedeutet, er hat jetzt nicht angefangen auszulagern auf die SSD, wie es die 8 GB Versionen der anderen Geräte getan haben. Er konnte sich natürlich an den 16 GB RAM bedienen, auch heavy Multitasking mit Chrome und Safari offen und 100 Tabs offen und noch ein Handbrake-Video im Hintergrund, was dann gerendert worden ist, hat das Ding einfach sich am Arbeitsspeicher bedient. Und das ist einfach ein sehr, sehr, sehr solider Rechner, der, denke ich, für 95% aller privaten Office-Anwendungen locker, also für Office-Anwendungen 100% würde ich sagen, aber für alle eigentlich ausreichend ist meine Meinung. Also es ist ein sehr, sehr gutes Paket. Für 6,99 ist das ein Leistungspaket. Wie gesagt, der einzige kleine Haken ist halt die kleine SSD. Da muss man sich überlegen, ob man nicht vielleicht doch noch auf die 512er geht. Und dann hat man, denke ich, ein sehr, sehr rundes Paket. Und der Pro hat halt den Vorteil, man hat halt Thunderbolt 5 am Start. Und man, wie ich es gerade auch gesagt habe, man ist für die Zukunft etwas besser aufgestellt, gerade wenn man mit externen Datenträgern arbeiten möchte und größere Datenmengen auf externe Datenträger kopieren will oder mit Filmen arbeitet etc. Und da muss man halt überlegen, was das richtige System für einen ist oder auch nicht. Ich bin der Meinung, M4 reicht in der Grundversion für die meisten Anwender und Anwenderinnen aus. Kommen wir nochmal kurz zum Bereich, der mich persönlich am meisten interessiert hat. Wie laut kann das Gerät werden oder wann springt der Lüfter an? Und da habe ich ein schönes Utility gefunden, das sich TG Pro nennt. Und das ist ein sehr, sehr, sehr schönes Utility, was alle Sensoren überwachen kann, also alle Wärmesensoren im Mac Mini und das auch protokollieren kann, wie sich die Sensoren derzeit verhalten, also was für eine Temperatur anliegt. Und alle Lüfter oder respektive, es ist ja nur ein Lüfter vorhanden und die Umdrehungszahlen oder die Umdrehungszahl des Lüfters aufzeichnen kann, wie schnell gerade der Lüfter dreht. Konstant läuft der Lüfter bei allen Geräten auf 1000 Umdrehungen. Die sind nicht hörbar. Also die kann ich nicht hören und das Gerät ist leise. Also so leise, dass man es nicht hört. Ich habe die Lüfter zum Drehen gebracht, wenn ich jetzt ein Handbrake-Video oder, naja, bei Handbrake ist es noch nicht angesprungen, es ist bei mir angesprungen, wo ich dann dieses Demo-File von Apple auf Logic geschmissen, nicht auf Logic, auf Final Cut geschmissen habe, wo er dann da angefangen hat zu rendern und wo ich dann noch einen Hintergrundprozess angeworfen habe, dann fing der Lüfter an zu drehen. Ich hab ihn maximal auf 3000 Umdrehungen bringen können und das ist dann schon sehr stark hörbar. Bei 2000 ist es noch so vernünftig, also das ist noch eine Umdrehungszahl, da kann man mit arbeiten. Bei 3000, da würde ich sagen, wenn das Ding permanent oder auf längere Zeit mit 3000 Umdrehungen drehen würde, ist das schon belastend. Aber das sind ja nur Peak-Momente. Man rendert ja nicht 24/7 da Videos durch. Und wenn man das tut, ist es ja meistens auch so, dass man den Rechner oder nicht am Rechner arbeitet und den einfach laufen lässt. Das sind ja so Prozesse, wo man nicht unbedingt immer dabei ist, wenn Renderings laufen. Und wenn man wirklich so intensive Rendering-Prozesse hat, dann muss man sich auch überlegen, ob das der richtige Rechner ist, ob man da nicht auf ein anderes System geht. Mac Studio, na gut, im Moment ist Mac Studio ein schlechter Kandidat dafür, aber der kommende Mac Studio oder was auch immer. Also da muss man sich dann überlegen, ob das für solche intensiven Aufgaben dann der richtige Rechner ist. Anzumerken ist noch, dass jetzt im direkten Vergleich zu einem Mac Studio der Lüfter im Mac Mini wesentlich schneller und oder früher anspringt. Liegt auch in der Natur der Sache, weil der Mac Mini ist ja wesentlich kompakter. Hier kann sich die Wärme wesentlich schneller aufbauen. Der Lüfter ist kompakter und der Mac Studio ist ja wesentlich größer und das Lüftungssystem im Mac Studio ist wesentlich größer. Also, wie gesagt, man kann ihn schneller ans Lüften bringen. Man muss aber auch sehr, sehr viel draufwerfen, damit er anfängt zu lüften. Aber im normalen Alltagsbetrieb habe ich den Lüfter nicht einmal gehört. Intensives Multitasking, intensive Office-Anwendungen und auch normales Handbrake benutzen hat ihn jetzt nicht zum Lüften gebracht. Das kam dann erst in Final Cut. Da hat er dann angefangen, ein bisschen mehr Lärm zu machen. Das ist so mein Testverhalten. Oder das, wie sich die Mac Minis bei mir gezeigt haben. Weil für mich war es halt auch wichtig, wie laut wird das Ding. Ja. Das sind so meine Testgeschichten. Und zum Ein- und Ausschalter. Man kommt nicht drum rum. Man kommt nicht drum rum, egal wie dünn die Fingerchen sind, dass man ihn leicht anheben muss. Das geht nicht anders. Aber das ist auch kein Problem. Das Ding wiegt maximal 730 Gramm. Beim Mac Studio würde ich das schon als nerviger empfinden, weil das Ding ist wesentlich schwerer. Aber diesen kleinen Mac Mini, ja, da kann man das Ding anheben. Und ich habe einen kleinen Workaround gefunden. Ich habe so einen kleinen Kork-Untersetzer für Kaffeetassen. Und der ist genauso groß wie der innere Kern, der sich wie der Sockel vom Mac Mini. Und ich habe den auf diesen kleinen Kork-Untersetzer gestellt. Disclaimer, die Lüfter sind noch frei oder der Lüftungskranz ist noch frei. Es befindet sich genau unter diesem Sockel. Und durch diesen kleinen Kork-Untersetzer ist er jetzt genauso hoch aufgebockt, dass der Finger genau drunter passt unter den Mac Mini. Und schon hat man das Problem mit einem Hardware-Workaround gelöst. Also man sieht auch den Kork-Untersetzer nicht. Es sieht also auch ästhetisch noch gut aus. Also ich finde dieses Ein- und Ausschalter-Problem, das ist ein bisschen sehr hoch gehängt. Und wenn man sich die Teardowns anguckt, ist es nach meiner Meinung auch eindeutig eine Designentscheidung gewesen. Also keine optische Designentscheidung, sondern wie das Gerät aufgebaut ist. Weil das ist ja so ein Sandwich-Verfahren, so ein Hamburger-Verfahren. Wenn man sich das anschaut, die ganzen Komponenten sind ja auf diesem Kunststoffsockel aufgebaut. Und somit liegt auch diese einen Ausschalter auf diesem Chassis. Und diese Mac Mini-Geschichte oder dieses Aluminium-Gehäuse ist ja nur so eine Haube, die oben drüber gegossen wird. Und nach meiner Meinung wäre es aufwendiger gewesen, den Schalter anders zu positionieren. Ich denke, das ist einfach nur praktikabler. Das Ganze, alles, was sich auf diesem, alle Technik befindet sich quasi auf diesem schwarzen Sockel und ist wie ein Hamburger aufgebaut. Und das ist, denke ich, eine Produktionsgeschichte. Es ist in der Produktion einfach unkomplizierter, den Einschalter dort zu positionieren. So empfinde ich das, wenn ich mir diese Teardowns anschaue.
Ja, ich hatte einen Bericht gelesen, da sind sie jetzt nicht unbedingt auf den einen Ausschalter eingegangen, allerdings auf das Design der PSU. Das haben sie sehr gelobt, wie das technisch umgesetzt wurde.
Die sitzt hier in der Mitte, ne?
Also von daher. Ja.
Die wird spürbar warm. Also wenn man da was draufschmeißt, man merkt genau, wo das Netzteil sitzt, die wird richtig warm. Also im Allgemeinen wird der Rechner warm, wenn man was draufwirft, aber also an Daten, die er zu verarbeiten hat. Aber das ist ja nun mal klar. Was noch sehr positiv ist, was bei den Standard Mac Minis der vorherigen Versionen nicht der Fall war, dass wir jetzt wieder zwei SSD-Module haben. Bedeutet auch in der kleinsten Version, was man aus den Teardowns herauslesen konnte oder heraussehen konnte, hat man jetzt zweimal 128 GB Module und damit hat man auch wieder eine vernünftige Performance. Es gab Modelle, da war dann dementsprechend nur ein SSD-Modul bestückt. Und das Problem hatten wir ja auch
mit dem letzten Update bei den MacBook Airs, wo sie
das. Da war das auch das Problem. Bei den Standard MacBook Pros war das, glaube ich, der Fall. Bei den Standardsystemen war das, glaube ich, der Fall. Auch MacBook Airs war es, glaube ich, auch so. Hat sich dann aber wieder relativiert, indem sie wieder beide Slots besetzt haben. Und das hat man jetzt hier von Anfang an auch so gelöst, dass man zwei SSD-Slots besetzt hat und man eine vernünftige Performance hat. Ja. Und es sind gesteckte Module, aber leider wieder proprietär. Also vom Sockel nicht proprietär, aber von dem drumherum proprietär. Also man kann da jetzt nicht hingehen und Standard M2s reinklicken. Das mag zwar physisch gehen, aber man kann die Module leider nicht ansprechen. Ja. Gut.
Das müssen aber dieselben Module sein, wie wir sie ja doch auch beim Studio schon haben.
Könnte sein.
Also optisch sahen sie ähnlich aus. Ich glaube, ich habe auch irgendwo gelesen, wo sie das erwähnt hatten. Ich habe auch schon gelesen, dass einige die Hoffnung haben, dass es dann über Third-Party-Angebote was kommt. Wir hatten ja das, oder wir
gibt warten ja Kickstarter-Projekte.
Studio. Genau, wir warten ja fürs Studio noch auf die ganzen angekündigten Third-Party-Lösungen. Da ist ja bis jetzt auch noch nichts irgendwie auf den Markt gekommen. Angeblich jetzt demnächst. Mhm. Mal gucken, was demnächst dann wirklich sein wird und wann sie dann ja wirklich lieferbar sind. Da warten wir noch drauf. Ich wüsste gerne mal, wie einfach es dann wird. Weil beim Austausch untereinander bei den Geräten hat man ja auch schon gesehen, dass es dann doch nicht so einfach funktioniert, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Du brauchst halt auch noch den Apple Configurator und brauchst einen zweiten Mac, genau, um die Dinger zu mounten. Ich habe das schon mal beim Mac Pro gemacht, da ist es ja das gleiche Spiel. Mhm. Da kann man ja auch offiziell die Module kaufen. Du brauchst auf jeden Fall einen zweiten Mac, um die Dinger zu installieren. Und also du musst dich ein bisschen auskennen. Es ist alles machbar. Es gibt auch Anleitungen bei Apple, wie man das macht. Alles lösbar, aber jetzt nicht einfach reinstecken und neu starten, das geht so einfach nicht. Ja? Ja. Du brauchst auf jeden Fall einen zweiten Mac, egal ob MacBook oder Mac Mini. Ein zweites System muss vorhanden sein. Und das kostenlose Utility, den Apple Configurator, aber der ist ja kostenlos, kann man sich dementsprechend runterladen.
Genau, und im Prinzip nur für Original-Apple-Teile. Da muss man mal gucken, wie weit da das halt dann eventuell mit Third-Party funktioniert.
Ja.
Plus, die Frage ist halt, ist Apple okay damit?
Ich glaube weniger.
Ja, das ist halt die Frage. Würden sie es oder tolerieren sie es einfach, wenn es denn soweit ist, mit diesen Third-Party-Modulen? Weil die Gefahr ist ja, selbst wenn sie es nicht absichtlich machen, nachweisen kannst du es ihnen ja sowieso nicht, aber ein macOS-Update oder ein Firmware-Update, und die Dinge funktionieren vielleicht nicht, und dann sitzt du vor dem Ding, hast sie getauscht, und kannst deinen Rechner nicht booten, weil die Firmware vielleicht streikt. Von daher, ich wäre da sicherlich kein Early Adopter.
Ja. Zumal die Preise ja auch jetzt nicht so günstig waren, dass man jetzt sagen kann, ist ein No-Brainer, ist ein Risiko, schmeiße ich mal aus dem Fenster das Geld. Man ist ja schon.
Wobei es ja gerade für den Mini und für den Studio kein offizielles Angebot von Apple gibt, für nachträglich zu kaufen oder aufzurüsten.
Nur für den Mac Pro bis jetzt.
Genau. Und wie gesagt, da ist ein Markt definitiv da.
Klar.
Nachfrage denke ich mal auch, oder Interesse bei den Kunden wäre auch da, weil wie gesagt, wenn ich mir heute einen Standard Mini hole und ich dann sage, okay, ich will doch brauche mehr SSD und will das intern machen. Ja, mein Gott, fuck it, Apple, dann verkauft eben doch ein 1 Terabyte Modul, oder 2 512er, ist doch wurscht, Hauptsache, du machst noch Umsatz, und zwar keinen schlechten, mit den Dingern, plus dein Kunde ist froh, oder happy, dass er das noch machen kann. Also das sind so Sachen.
Ja, es ist für mich auch persönlich unverständlich, warum sie es für den Mac Pro anbieten und nicht für den Mac Studio. Ne? Das verstehe ich jetzt auch nicht. Gut, bei Mac Pro ist es leichter zugänglich. Das kann man innerhalb von 10 Minuten austauschen, diese beiden Module. Das ist nicht das Thema. Und bei Mac Studio haben sie eventuell Angst, dass die Leute mehr kaputt machen als alles andere. Aber gut, ich meine, sie bieten mittlerweile auch Repair-Tools an und Anleitungen, wie man die Geräte repariert. Dann sollte das jetzt auch kein Problem sein, dass man da eine Anleitung anbietet für diejenigen, die das umbauen möchten. Und zur Not sollen sie das Ding zum autorisierten Apple-Partner bringen und das Ding umbauen lassen. Aber es gibt ja nicht mal die Möglichkeit, dass man es tun kann. Egal, ob man das selbst oder ob es jetzt einen Service-Partner macht.
Ja.
Das ist das Problem. Gut, aber wo wir gerade bei Festplatten sind, ich hatte auch die Möglichkeit, die erste Thunderbolt-Festplatte im Thunderbolt 5 ist meistens oder zu 100% extern, die erste Thunderbolt externe SSD testen zu können. Und da habe ich was von OVC getestet im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit. Das wurde jetzt nicht uns als Testmuster zugeschickt, muss ich als Disclaimer dazu sagen, sondern das ist im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit passiert. Und das ist die, OVC sagt, das ist derzeit die erste externe SSD, die es am Markt gibt. Kann sein, wird wohl auch so sein. Und das Ding ist schon extrem performant. Ich habe dort 5000 MB in der Sekunde durchgepumpt. Das sind natürlich theoretische Benchmark-Ergebnisse und Werte, aber das ist schon mal extrem beeindruckend. Das Ding ist sehr, sehr schnell. Logischerweise läuft das dann aber auch nur mit den M4 Pro Modellen, weil man braucht halt Thunderbolt 5. Man hat zwar eine Abwärtskompatibilität, dann hat man aber auch nur Thunderbolt 4 Geschwindigkeit. Und die Dinger sind nicht günstig. 445 Euro für eine 2 Terabyte ist schon mal eine Ansage. Und 650 Euro für eine 4 Terabyte. Immerhin, es ist ein Thunderbolt 5 Kabel enthalten. Die Dinger sind ja auch nicht günstig. Also das ist ja immer noch ein Faktor, den man mit einrechnen muss. Wäre auch schlimm, wenn das jetzt ein Aufpreis wäre. Bei einer externen Festplatte sollte auch ein Kabel enthalten sein. Und ich glaube mal, wenn mehr Konkurrenz am Markt ist, dann werden sich diese Preise auch ein bisschen einpendeln. Wenn eine Technologie ganz neu ist, dann sind auch die Komponenten auch immer noch ein wenig preisintensiver, als wenn sich das eingependelt hat oder wenn sie etabliert ist, die Technologie. Aber bei solchen Werten mit 5000 MB in der Sekunde, da muss man nicht mehr drüber diskutieren, ob man das extern betreiben will oder ob man das intern betreibt. Da ist man technisch gesehen, steht man da blitzblank und sehr gut da, würde ich sagen. Es ist nur vom internen Handling immer ein bisschen kompliziert, in Anführungsstrichen, wenn man da interne und externe SSD hat, die tauchen ja als separates Volume auf. Und ja, also macOS hat es lieber, wenn man das alles als eine SSD hat sozusagen. Das ist halt so. Das ist vom Handling halt auch einfacher, finde ich. Aber es gibt ja auch Daten, die kann man auslagern. Ohne Probleme.
Genau.
Ja, das zum Mac Mini Roundup. Und es gibt extrem viel Ankündigungen von Zubehörprodukten, auch gerade im Serverbereich. Und was ich ganz charmant finde, Sonnet, die haben ja so Server Racks im Sortiment, um das Ganze im Server Rack zu installieren. Und sie bieten für alle Kunden, die alte Server Rack Systeme im Sortiment haben, im Einsatz haben für ihre alten Mac Minis, Adaptersysteme an, dass man das Grundsystem nicht wegschmeißen muss, sondern dass man das adaptieren kann, umbauen kann, dass man halt alte Strukturen upgraden kann auf die neuen Mac Minis. Das finde ich sehr nachhaltig und das finde ich auch clever. Mhm. Und das ist auch wesentlich günstiger, als wenn man das ganze Zeug jetzt rausreißen muss, dass man da jetzt mit Adaptern arbeitet und auch diese Mac Minis in alten Rack-Systemen verwenden kann. Ja. Finde ich gut. Ja. Weil das ist ja wieder ein großes Anwendungsfeld. Server etc. Ja. Hast du noch Fragen zum Mac Mini, die ich dir vielleicht beantworten könnte, eventuell?
Außer wann schickst du mir meinen? Ja.
Ich habe ja im Privatbesitzen noch nicht einmal ein System.
Wir waren nur ein Scherz, nee.
Also ich bin selbst schwer am Überlegen, ob ich mir nicht so ein System klicke. Hätte das Standardmodell für 6,99 Thunderbolt 5 an Bord, dann hätte ich das Ding schon geklickt. Allein aus dem Hintergrund, auch Gadgets testen zu können, die auf Thunderbolt 5 basieren. Aber ich gebe nicht 1600 Euro aus, nur als Just-for-Fun-System, weil ich habe ja keinen Bedarf als Arbeitsmaschine.
Ja.
Das ist dann mir doch zu heavy. Aber es ist schon sehr schick, das Ganze. Und optisch gesehen muss ich sagen, der Klinkenstecker vorne, der stört mich schon, aber das ist noch eine Geschmacksfrage.
Ja, nimm ein Stück Panzertape. Ja.
Da hätten sie den Einschalter hinsetzen können. Aber übrigens, es funktioniert auch, wenn man den Original USB-C auf Klinkeradapter von Apple verwendet. Das habe ich ausprobiert. Und dann kann man auch dementsprechend hinten am Gerät Geräte mit Klinkenstecker verwenden. Nur mal so als Information. Würde ich jetzt nicht machen, weil man verschwendet einen kostbaren Port.
Ich wollte gerade sagen, ja.
Aber wenn man einen Monitor hat, der noch einen USB-C-Hub drin hat, kann man das auch über den Monitor anschließen. Und das ist auch eine gute Überleitung, wo wir gerade beim Thema Monitore sind, zum heutigen Werbepartner. Und wir reden heute mal wieder über unsere Freunde von ISO. Und da habe ich ja am Anfang der Sendung schon angekündigt, dass wir über den großen Bereich der medizinischen Displays sprechen werden. Und ich habe gemerkt, im Rahmen der Vorbereitung für diesen Spot oder für diesen kleinen Beitrag, also es werden ja meistens auch keine Spots, das sind ja schon fast Feature-Beiträge, weil diese Themen so sehr besprechungswürdig sind oder sehr, da ist sehr viel Fleisch am Knochen, sage ich jetzt mal, was man besprechen kann. Und ich habe jetzt auch versucht, das Thema wirklich noch ein wenig runterzudampfen. Weil über medizinische Displays könnten wir wirklich stundenlang hier diskutieren und sprechen und über Technologien sprechen und über Entwicklungen bei ISO sprechen. Das ist ein extrem komplexes Thema. Das ist nach meiner Meinung fast noch komplexer als das Thema Color Edge, weil es gibt da so viel Anwendungsbereiche, so viel Technologien und so viel verschiedene Modelle von ISO und so viel Themen. Allein das Thema der Entwicklung. ISO entwickelt die Dinger auch in Deutschland. Also die Entwicklung findet in Deutschland statt. Das wusste ich vorher auch nicht. Im Rahmen meiner Vorbereitung habe ich das halt herausgefunden. Und allein darüber könnte man wahrscheinlich mit einem Entwickler hier eine Sondersendung auf die Beine stellen. Und deswegen versuche ich das Ganze etwas runterzubrechen. Und ich weiß auch, dass das Thema medizinische Displays wahrscheinlich für die meisten unserer Hörerinnen und Hörer nicht so extrem interessant ist. Aber es hört natürlich zum Gesamtbild der Marke ISO dazu. Es ist eine Säule von ISO, neben Color Edge, neben FlexScan etc. ist das ein wichtiger Markenbereich oder ein wichtiger Bereich, wo ISO tätig ist. Und deswegen sollten wir das auch, um das Thema rund zu machen, auch heute noch ein wenig bearbeiten, das ganze Thema. Es gibt sehr, sehr, sehr viele Informationen auf der Webseite von ISO zu dem Ganzen. ISO hat auch einen sehr, sehr guten YouTube-Kanal, wo sehr viel dazu erklärt wird, auch zum Bereich Color Edge Monitore etc. Also allein der YouTube-Kanal, da kann man sich schon mal ein ganzes Wochenende mit beschäftigen und man kann da sehr viel Informationen aufsaugen. Ich finde, ISO macht das sehr, sehr gut. Sie bereitet die Informationen sehr verständlich auf, sehr strukturiert auf und sie gehen da durch das ganze Portfolio, durch die ganzen Monitore durch die Technologien durch, was sie anbieten, die ganzen Gesamtlösungen, die sie anbieten. Also das ist schon ein sehr lehrreicher Kanal, nicht nur wenn man sich für einen ISO-Monitor interessiert, sondern wenn man sich auch für grundsätzliche Technologien interessiert zum Thema Farbmanagement etc. pp. Also großer Tipp, geht mal auf den YouTube-Kanal von ISO. Aber wir schneiden heute dennoch das Thema ISO im Bereich der medizinischen Displays an. Und da gibt es die Radiforce-Serie. Und diese Produkte sind in der Radiologie im Einsatz im Bereich Projektionsradiographie. Es gibt natürlich andere Bereiche, wo sie im Einsatz sind, zum Beispiel im digitalen Röntgenbefund, in der digitalen Röntgenbefundung, im CT, im MRT-Bereich, in der Schnittbildaufnahme etc., in der Mammographie, in der Orthopädie, in der Nuklearmedizin, also in der Strahlentherapie, in der Pathologie, in der Dentaldiagnostik. Übrigens, wenn ich an meinen Zahnarzt denke, denke ich auch immer an ISO. Ob das jetzt die guten Verbindungen sind, weiß ich nicht, weil mein Zahnarzt setzt im Bereich Diagnostik auch auf ISO. Fällt mir jetzt gerade spontan dazu ein. Also dort sind vornehmlich diese Produkte im Einsatz. Und es ist ein ganz wichtiges Thema, gerade wenn man eine Befundung vornimmt, dass alle diese Geräte auch kalibriert sind. Da sind wir wieder beim Kernthema Kalibrierung, automatisierte Kalibrierung. Das haben wir auch schon in der Color Edge Serie gesehen und das ist ja hier im medizinischen Bereich noch viel, viel, viel wichtiger, weil es ja halt um Diagnose, um Diagnostik geht, um Befundung geht und da müssen die Geräte hundertprozentig kalibriert sein. Und sie müssen auch eine Helligkeitsstabilität haben und das auf lange Zeit, auf die gesamte Lebensdauer eines Displays muss diese Helligkeitsstabilität von Stunde 0 bis Stunde 2000 stehen sozusagen und es muss eine gleichbleibende Helligkeit vorliegen. Also die Stabilität muss durchgehend stabilisiert sein oder gewährleistet sein, stabil gewährleistet sein, weil es wäre ja schlimm, wenn aufgrund dieser Problematik, dass da irgendwo ein Fehler vorliegt in der Helligkeit oder in der Kalibrierung, dass aufgrund dessen eine falsche Befundung erfolgt. Das ist also ganz, ganz wichtig. Und somit ist es auch wichtig, dass man eine rechtssichere Befundung hat. Ganz wichtig. Das bietet halt die Technologie von ISO. Und Also dauerhafte Präzision durch eine Kalibrierung gemäß des DICOM-Standards. Das ist auch ganz wichtig. DICOM ist natürlich ein Standard, der dort vorliegt und der auch eingehalten werden muss. Und das erfüllen die Radioforce-Systeme von ISO natürlich. Und des Weiteren ist es auch interessant und sehr wichtig, dass man diese ganzen Monitore oder diese ganzen Systeme ganz individuell auf die Gegebenheiten der Arbeitsplätze einrichten kann, anbieten kann etc. Zum Beispiel, dass man einen Breitbildschirm installiert, wo man mehrere verschiedene Röntgenbilder vergleichen kann, nebeneinander haben kann etc. Das hat man früher mit Doppelbildschirmlösungen gemacht, das macht man heute zum Teil immer noch, aber man hat halt auch die Möglichkeit, Breitbildschirme aufzustellen und so weiter und so fort. Das ist halt auch immer eine Frage, wie man das Ganze gestalten möchte am Arbeitsplatz, und da hat man halt die Möglichkeit, das sehr individuell mit der Radiforce-Serie anzubieten und auszustatten. So, aber nicht genug. Das sind ja die klassischen Befundungsmonitore und Diagnosemonitore. Es gibt natürlich auch OP-Lösungen, also visuelle Lösungen für den OP-Bereich oder für den OP-Saal. Und das ist so ein Thema, das möchte ich wirklich nur anschneiden, weil ich habe da mich auf der Website umgeschaut, ich habe mir Videos angeschaut. Das ist so ein Riesenthema. Da gibt es so viele Lösungen und so viele Möglichkeiten, von der kleinen Lösung bis zu ganzen Videowänden, wo man dann halt die komplette Krankenakte von dem Patienten, die kompletten Informationen vom Patienten im OP-Saal hat, wo man dann die Röntgenbilder im OP-Saal hat, wo man dann halt auch den Eingriff auf einem Bildschirm hat, wo man gerade tätig ist, im Patienten mit den Kameras, mit den Werkzeugen etc. Und gerade dort, wo man halt im Patient tätig ist, wo man halt minimal invasive Eingriffe vornimmt und das Ganze am Bildschirm sieht, ist es natürlich wichtig, dass man ein absolut latenzfreies Gerät hat. Es ist ja nicht sinnvoll, wenn ich da eine Verzögerung habe und das erst zeitversetzt am Bildschirm angezeigt wird oder am Display angezeigt wird, weil das muss latenzfrei sein. Also ich muss wirklich 1:1 den Vorgang, den ich im Patienten vornehme, auch am Bildschirm dargestellt bekommen. Und das ist natürlich mit einem ISO-System gewährleistet. Und da gibt es wahnsinnig viele komplexe Lösungen, Ausstattungsmöglichkeiten, also ein komplettes Video-Management-System für den OP-Saal. Und ich war überrascht, was es da alles gibt. Obwohl ich ja im universitären Bereich tätig bin, habe ich da Sachen gesehen, die ich so in Natura noch nicht gesehen habe. Das war Wahnsinn. Wahnsinn. Und das gibt es halt alles mit den medizinischen Displaylösungen der Marke ISO. So haben wir das Thema oder diese Säule der Marke ISO jetzt auch abgebildet.
Gut. Ja, klang doch sehr interessant.
Ne? Ja, das ist auch sehr interessant, und ich habe viel dazu gelernt. Ich meine, ich habe mir immer eingebildet, die Marke ISO zu kennen, und man hat aber trotzdem ja immer nur Teilbereiche der Marke im Einsatz. Und bisher hatte ich halt nur mit den Color Edge Systemen und den Flex Scan Monitor Lösungen zu tun, und mit den anderen Bereichen habe ich mich in meiner beruflichen Umgebung gar nicht so beschäftigt, muss ich zugeben. Also die Marke ISO ist bei mir jetzt, steht jetzt noch im ganz anderen Licht als vorher. Und ich habe sehr viel dazu gelernt rund um die Marke ISO. Ich hoffe, unsere Hörerschaft hat dadurch auch ein wenig mehr über die Marke erfahren. Gut. Und wir haben es in den letzten Sendungen ja schon so leicht angedeutet. Die Firma ISO hat uns ein wenig in den Lostopf geschmissen oder zur Verlosung bereitgestellt. Sie haben ein sehr, sehr solides Arbeitstier, eine Office-Maschine uns zur Verfügung gestellt, nämlich den FlexScan EV2781BK. 27 Zoll Monitor mit einer schnell sind die Schnittstellen auch, mit einer großen Anzahl an Schnittstellen, mit einem USB-Hub etc., also eine schöne Arbeitsmaschine mit sehr vielen Anschlüssen und eine sehr runde Lösung für den Office-Bereich oder fürs Homeoffice etc. Und das kann ein Hörer oder eine Hörerin gewinnen. Dazu ist es natürlich wichtig, das Lösungswort zu kennen, was wir jetzt nicht komplett verraten werden. Dazu müsste man entweder sich die Buchstabenkombinationen notiert haben oder die letzten drei Werbespots sich noch einmal anhören. Und heute verraten wir die letzte Buchstabenkombination und das ist das PY. Und wenn man diese drei Kombinationen in richtiger Reihenfolge zusammensetzt, dann hat man das Lösungswort. Und das Lösungswort schickt ihr bitte an die E-Mail-Adresse, die hoffentlich schon allen bekannt sein sollte, aber ich sage sie trotzdem noch einmal. gewinnspielwochen@geek-café.de und bitte das Lösungswort in die Betreffzeile reinschreiben. Alles andere kann sonst nicht gewertet werden, weil ich lasse dort ein Skript drüber laufen und alle, die das richtige Lösungswort reinschreiben, die kommen dann automatisch in einen E-Mail-Ordner und aus diesem E-Mail-Ordner wird dann der Gewinner oder die Gewinnerin herausgefischt. Natürlich nach Zufall, ganz klar. Aber wenn das nicht in der Betreffzeile drinsteht, dann kann es nicht oder wird es nicht ordnungsgemäß in den richtigen Ordner reingeschoben. Gut, das ist die Voraussetzung. Bitte das Lösungswort in die Betreffzeile. Und auch bitte nur das Lösungswort. Groß- und Kleinschreibung ist dabei egal. Okay. Gut. Das zum heutigen Werbespot. Wir bedanken uns recht herzlich bei der Firma Aizo für die freundliche und entspannte Unterstützung. So, dann lass uns mal nach dem ganzen Mac-Mini-Kram zu den eigentlich wichtigen Themen kommen.
Okay.
Lass uns über die Vision Pro sprechen, das Erfolgsprodukt aus dem Hause Apple. Ich hoffe, man hat meine Ironie gehört. Da hat sich Ming-Chi Kuo nochmal zu geäußert und da hat er so ein bisschen die Zeitpläne durcheinander geworfen, weil viele der Leaker und Analysten waren sich ja eigentlich einig, dass das günstigere Modell zuerst kommen soll, dass da die Priorität drauf liegt. Und wir beide haben ja auch gesagt, das ist der logische Schritt, um mehr Traktion im Massenmarkt zu bekommen. Liegt ja auf der Hand. Nun hat er gesagt, nee, das wird über 2027 hinausgehen und dass die Weiterentwicklung oder die Vision Pro 2, die wird vor dem günstigen Modell kommen. Und die ist geplant für das nächste Jahr. Bedeutet, das Ding soll dann mit M5 kommen. Und das ist das Einzige, was er geschrieben hat, M5 und wie gesagt, etwas aktualisiert und das soll halt nächstes Jahr irgendwann kommen. Gut, nächstes Jahr ist lang, ich vermute, wenn dann zur WWDC, ist meine Vermutung, aber das halte ich für den strategisch falschesten Schritt, den man dort machen kann. Ich meine, jetzt wäre die günstigste Version am Start besser aufgestellt, ist meine Meinung. Aber wer bin ich?
Ja, genau. Wer bist du?
Ja. Ja, also das nochmal zum Timetable von Herrn Ming-Chi Kuo. Und dann aber, gab es zur Lösung.
Wie gesagt, Vision Pro in 7, beziehungsweise mit M5 und nee.
Na gut, das wäre dann ja nicht die günstige Version, das wäre dann die teure.
Die Vision Pro, ja, also der Nachfolger zu der aktuellen.
Genau.
Aber fehlt es denn der Pro aktuell an Leistung? Beziehungsweise, was wollen sie mit dem Update der Pro denn machen, was ein M5 braucht? Und was bedeutet das denn für die günstigere? Wird es dann doch nur eine M2? Und wie willst du das dann garantieren, dass die Anwendungen, die Leute für die M5 schreiben oder für die Vision Pro schreiben, dann auch auf der günstigen funktionieren? Ohne Probleme, wenn du da so viel mehr Leistung hättest in der Pro. Oder soll dann die günstigere auch den M5 kriegen?
Also bei der günstigen, da gibt es ja derzeit zwei aktuelle Diskussionen oder Gerüchte. Das eine Gerücht besagt, dass man da von den M-Prozessoren weggeht, also im günstigen Segment, und dass da nur ein A18 oder A18 Pro reinkommen soll. Das ist das erste Gerücht. Und das zweite Gerücht ist, das hatten wir auch in der Vergangenheit des Öfteren, dass man die ganze Leistung auslagert auf ein iPhone. Dass das Headset im Endeffekt nur ein Display ist und dass man die ganze Leistung in ein iPhone auslagert.
Sorry, aber wenn das die Lösung für die günstige ist, dann können sie die gleich einstellen.
Nach meiner Meinung auch. Oder sie muss so günstig sein, dass es ein No-Brainer ist, in Anführungsstrichen.
Die wird niemals so günstig wie eine Quest werden.
Davon gehe ich auch aus.
Die Quest ist ein All-in-One-Ding, ja, wo wo nichts auf dem externen oder auf dem Handy läuft.
Ja.
Du kannst heute in dem aktuellen Markt, wo du, wie gesagt, eine Quest als günstigste, Meta verliert Milliarden an Geld, ja, bei der Quest. Gar kein Thema, aber das ist für die halt der Zukunftsmarkt und die wollen da sich jetzt entsprechend positionieren und sind bereit, Milliarden da zu versenken.
Ja.
Haben sie auch vollkommen recht, die verdienen trotzdem noch ein sehr gutes Geld, haben eine wirklich günstige Quest am Start, die von allen Seiten im Prinzip nur gelobt wird für das, was du bekommst und was sie kann für das Geld. Klar, subventioniert ohne Ende. Ja, die legen da drauf pro verkauften Ding. Plus die ganze Infrastruktur, die sie hinten dran noch am Arbeiten sind für die Quest, beziehungsweise für ihre Vision, die sie haben für die Quest in Zukunft. Und wie gesagt, wenn dann Apple da kommt mit einer Brille, für die du die Geld kostet, ja, und du dann zusätzlich noch mal ein iPhone brauchst, um die überhaupt nutzen zu können.
Mhm.
Also das als günstige Lösung, vergiss es.
Ja, das ich meine, ja, das sehe ich genauso. Ich meine, es heißt ja nicht, nur weil sie im Moment daran arbeiten, dass das dann auch so kommen wird. Ich denke, sie arbeiten parallel an verschiedenen Lösungen.
Ich denke ja mal, das sind Lösungen, die halt aus der Entwicklungsgeschichte heraus auch da waren,
ja,
auch berechtigt sind. Es gab ja auch hier solche Lösungen, wo du dein Smartphone in die
Brille reinklickst,
reingesteckt hast, ja. Mm. Gibt's heute übrigens auch noch. Mm. Ich habe zuletzt auch wieder eins auf Kickstarter gesehen, ja, wo sie dir noch ein passendes Headset für das Ding zu verkaufen, wo ich auch gedacht habe, Freunde, ich glaube, der Zug ist schon abgefahren.
Ja.
Ja, aber mein Gott, sollen die machen, wie sie wollen, ja. Nur, wie gesagt, für Apple, sorry, aber
wir haben hier kein Problem von Leistung, das hast du richtig gesagt, nach meiner Meinung. Wir haben hier ein Problem der Anwendungsbereiche, warum man sich so ein Ding als Privatkunde kaufen sollte. Und das ist das Problem. Und das kann man entweder nur durch große Anwendungsvielfalt dem Kunden zeigen, was man damit machen kann, oder durch einen sehr attraktiven Preis. Ja, aber beides sehe ich im Moment nicht, momentan. Und ich weiß auch nicht, ich verstehe auch, oder ich kann verstehen, dass Apple im Moment so ein bisschen entspannt ist, aber so den richtigen Weg im Privatkundenbereich sehe ich auch nicht. Und ich glaube auch nicht, dass das im Moment, ich meine, Tim Cook hat es ja auch gesagt, dass es ja ein Produkt für Early Adopter ist und dass das nicht den Massenmarkt derzeit ansprechen soll. Aber wenn sie den Massenmarkt ansprechen wollen, müssen sie entweder Anwendungen zeigen oder sie müssen es wesentlich günstiger gestalten. Nee, oder am besten beides in beides. Kombination.
Beides, ja. Es geht nur über beides, weil der Preis ist einfach zu teuer für den Massenmarkt.
Genau.
Wenn wir mittlerweile verstärkt Diskussionen kriegen, dass selbst, wie gesagt, die Flagship-iPhones, also die Pro-Modelle und gerade auch die großen, mittlerweile so viel Geld kosten, ja, und vor allem halt auch über einen längeren Zeitraum ohne Probleme zu benutzen sind und die Updates jedes Jahr eigentlich eher klein ausfallen und so viel Geld für ein Telefon bezahlst, ist, wie gesagt, eine Vision Pro definitiv auch mit einem M5 einfach zu teuer, um da irgendwo Fuß fassen zu können oder sich in Stückzahlen zu verkaufen, wo ein Entwickler dann sagt, okay, ja, jetzt haben wir hier mal eine Base geschaffen, jetzt mache ich mir mal Gedanken über eine Vision Pro Entwicklung. Dass du das in der Nische, diese aktuell nach wie vor vielleicht für sich gefunden haben im Bereich Medizintechnik oder generell halt diese professionellen Anwendungen, dass sie da oder auch dort mehr Power gerne gesehen wird, okay, gar kein Thema. Wenn du die entsprechende Anwendung hast im Privatbereich, wo du sagst, mehr Power brauchst du, ja, wie wir es ja lange Jahre gerade im Spielebereich hatten, auch mit Grafikkarten im PC-Bereich, beziehungsweise Konsolen sind ja auch immer leistungsfähiger geworden. Jetzt haben wir gerade die PS5 Pro gesehen, an ganz andere Diskussionen mit der Pro. wie gesagt, da halt immer, wie gesagt, der Trend eindeutig war zu mehr Leistung in der Grafikkarte für Spiele. Okay, aber in dem Bereich sind wir ja mit der Vision Pro gar nicht.
Ja.
Und auch dafür ist es rein Enthusiasten bzw. Early Adapter bei dem Preis. Mhm. Und du musst definitiv am Preis was machen.
Ja.
Definitiv. Ja. Und wenn du dann sagst, okay, wir wollen hier so ein Sony-Ding machen, wie die mit ihrer wie mit PlayStation VR, ja, du hast die PlayStation zu Hause, ja, und kriegst dann eine relativ günstige Brille dazu und kannst dann VR damit machen, weil wir haben ja die Rechenleistung ja auf der PlayStation. Okay, kann man machen. Man kann auch sagen, okay, wir haben die Rechenleistung im iPhone und bieten dir da quasi günstiger halt eine Brille an. Ob du jetzt einen Akku mit dir rumschleppst oder das iPhone, okay, wäre eine Möglichkeit. Ich finde nur in dem Markt, wo der größte Konkurrent mit der Quest, okay, ich denke mal nicht, dass das unbedingt der Bereich ist, in den Apple will, ja, aber Meta ist halt mit der Quest da unterwegs, finde ich es schwierig, wenn du wieder auf so ein Tethered-Modell gehen willst.
Ja.
Kann man machen, ja. Es wäre halt die Frage, wie viel günstiger könnte halt dann die Brille werden. Nur die müsste ja weit unter dem Tausender zu bekommen sein.
Und das sehe ich, nicht. Das sehe ich nicht. Also dass Apple so
anbieten könnte. Alles andere ist dann auch dafür wieder zu teuer, weil du brauchst ein iPhone.
Ja.
Du brauchst ein iPhone, bist da schon mal sehr viel Geld los. Dann ist ja wieder die Frage, was bräuchtest du als Mindest-iPhone, um das damit nutzen zu können?
Genau, wahrscheinlich wird ein Standard-iPhone noch nicht ausreichen. Ich denke mal, du brauchst ein Pro-Modell mit Dampf im Kessel.
Ja, dann vergiss es, dann ist das Ding ja noch also, töter als tot.
Ist es meine Prognose, das heißt ja nicht, dass es so kommen wird, das ist nur meine Vermutung. Ne? Und ich meine, die Analysten sagen auch, das ist im Moment nur ein Weg, den Apple wahrscheinlich intern testet. Klar, ne? Das heißt das nicht, dass das so kommen wird. Und ich vermute auch nicht, dass das so kommen wird. Ich wollte es halt nur noch mal wieder reinwerfen, ja, weil dieses Gerücht halt wieder aufgeworfen wurde. Und deswegen wollte ich das hier mal reinwerfen, weil es ja um das Thema Vision Pro, zumindest bei uns im Podcast, still geworden ist.
Es ist nichts Neues, auch bei Apple. Wenn du mal guckst, die ersten Apps auf der Apple Watch waren ja auch eigentlich mehr so Companion-Apps und du hast eigentlich die Hauptarbeit auf dem iPhone gehabt oder viel. Halt auf dem iPhone, anstatt auf der Uhr, weil man da sich auch noch nicht so sicher war mit Leistungsfähigkeit, Akkulaufzeit, was bedeutet das alles für die Apps, wenn sie nur auf der Uhr läuft? Das hattest du da ja auch schon.
Also aber da kommt ja dazu, dass die erste Watch ja auch ganz schwach war von der Leistung. Das war ja, hatte ja die erste Watch. War das träge, das Ding.
Ja. Aber ich wollte ja nur sagen, also ganz unbekannt ist es uns aus der Apple-Welt ja nicht. Ja, nur, wie gesagt, ganz heißes Eisen, ja, mit dem da Apple eventuell strickt, ja, das ganz schwieriges Ding.
Ja, und wie gesagt, und wenn sie das günstige Modell erstmal nach hinten geschoben haben, das kann ich ja noch weniger verstehen, wenn das wirklich so sein sollte. Aber okay, das ist Apples Entscheidung, das müssen sie wissen.
Ja, okay, einfacher ist es wahrscheinlich, die aktuelle Vision Pro einfach mit einem neuen Chip abzudaten.
Ja, aber
das ist die einfachste und schnellste Möglichkeit, die du hast, um da ein Update zu machen.
Ja, das ist wohl wahr. Aber das haben wir eben gerade besprochen. Leistung ist nach meiner Meinung derzeit nicht das Problem. Da haben wir auch wieder das klassische iPad Pro Problem. Dort ist die Leistung auch nicht das Problem. Das Betriebssystem einfach hinterher und holt nicht das aus dem System raus, was man rausholen könnte. Naja, egal. Sollen sie tun und machen, wir werden es sehen. Gut, lass uns nochmal zu Mark Gurman kommen. Der hat nämlich gesagt, dass die MacBook Pro-Reihe 2026 umfassend überarbeitet werden soll. Also nicht nur die Innereien, also der Chip, sondern auch das Design etc. pp. Gut, 2026 wäre nach meiner Meinung ein realistischer Bereich, wo man auch mal wieder das Design anfassen könnte. Allerdings finde ich einen Punkt sehr negativ. Es soll wieder dünner, deutlich dünner werden.
Ja, es ist halt die Frage, was bedeutet deutlich dünner?
Deutlich dünner, wenn das Gerät nicht an Konnektivität verliert, wenn das Gerät nicht an Akkulaufzeit verliert und wenn das Gerät nicht an Leistung verliert. Das sind die Sachen, die einfach gegeben sein müssen. Und ich finde auch, dass das MacBook Pro, wie es jetzt dasteht, designtechnisch, das ist nach meiner Meinung ausentwickelt. Also jetzt nicht von der Leistung, aber vom Design, das ist okay.
Ja, okay, das hatte ich ja über den Mini auch gesagt und jetzt haben wir den neuen Mini.
Ja, also ich finde den, noch mal ganz kurz zum Mini zurückzukommen, ich finde den Mini auch sehr, sehr schön vom Design, aber wäre es nicht schöner gewesen, wenn man ihn vielleicht etwas größer gelassen hätte und wenn er wesentlich später lüftungstechnisch sich gemeldet hätte, wäre das nicht besser gewesen? Das ist so mein, es ist alles okay, wie es jetzt ist.
Okay, er ist ja höher geworden, also von daher hast du ja schon, also wie gesagt, Volumen ist ja noch mal größer, als wie er optisch eigentlich rüberkommt. Also du hast ja schon Möglichkeiten, auch gerade für die Kühlung. Ja, bei den Teardowns hat man es ja gesehen, da ist ja schon einiges an Kühltechnik auch verbaut. Du hattest es ja auch angesprochen mit dem Lüfter, beziehungsweise mit den Umdrehungen und dem Geräusch, was er unter Volllast da macht.
Aber wie gesagt,
hätte das bei dem alten Formfaktor, wäre es da anders gewesen mit dem Pro?
Also der Mac Studio springt wesentlich später an.
Ja, der ist aber auch wesentlich größer.
Ja, eben. Also, okay, also wie gesagt, die Sexiness ist natürlich der Formfaktor von Mac Mini, das ist klar. Und das fällt natürlich mehr auf als die Lautstärke, die wahrscheinlich 95% der Nutzer eh nicht mitbekommen, weil sie ihn nicht an den Rand der Leistung treiben werden. Das muss man fairerweise auch dazu sagen. Okay.
Aber wenn wir jetzt nochmal zurück zum Design von dem neuen MacBook Pro kommen, also wie die Gerüchte da zuerst durchs Netz getrieben wurden, kamen auch wieder so Kommentare, weil momentan, gerade auch im Vergleich zum Vorgänger wieder, der hätte ja so zugelegt, und wäre so eine Riesenmaschine und da müsste auf jeden Fall was gemacht werden, es wäre auch mal an der Zeit und die sehen ja immer alle gleich aus, wobei es hat sich ja schon was getan, gerade auch Ausstattung, Anschlüsse etc. Wir sind da jetzt, denke ich mal, auf einem vernünftigen Level und einige haben ja gesagt, Apple, man würde sehen, dass Johnny Ive nicht mehr bei Apple ist, gerade auch an den aktuellen MacBook Pros.
Gott sei Dank.
Ja, wie ugly die eigentlich wären. Ja. Und man müsste Ive wieder zurückholen.
Nein. Also das MacBook Pro.
Ive dringend zurückholen, damit er, wie gesagt, an den Designs der MacBooks mal arbeitet und da wieder für schöne Geräte sorgt, wo auch ich direkt deine Stimme wieder im Ohr hatte. Ja, wer hat uns die Tastatur verbockt? Ja.
Johnny.
Genau. Und wie gesagt, ich hatte deinen Spruch oder deine Reaktion darauf hatte ich im Kopf und dann kamen die ersten Kommentare schon in dem Bereich zu dem Beitrag und ich so, ja, siehst du mal, andere Leute, wissen auch Bescheid, beziehungsweise sind da ein bisschen realistischer unterwegs und wie gesagt, dünner ist ja generell so ein Trend bei Apple schon immer. Ja, man sieht es ja auch in den iPhones, generell durch die komplette Produktpalette hindurch.
Ja.
Dünner ist so ein Apple-Thema, bin ich auch ein Freund von. Nur gerade bei den MacBook Pros haben wir jetzt wieder einen Stand erreicht, wo einhellig eigentlich die Meinung war, endlich haben wir die Anschlüsse, gerade auch wie HDMI etc. wieder in dem Gerät drin, über die Version etc., da können wir streiten. Aber endlich haben wir die Anschlüsse drin, auch mit dem SD wieder, mit den MacBook Pros. Auch da kann man wieder streiten, warum die kleinen, wieso, etc., okay, anderes Thema. Solange, wie gesagt, das Dünne nicht bedeutet, dass alles wieder weg ist und wir an zwei Thunderbolt 5 Anschlüssen festhängen, können wir drüber reden. Alles andere, würde ich sagen, macht bei den Pros nicht unbedingt so viel Sinn. Dann sollen die Leute sich ein Air kaufen. Ja?
So ist es. Also die Dünne und die Leichtigkeit ist im Air-Segment zu Hause. Und wer sich für ein Pro-Gerät entscheidet, der entscheidet sich ja letztendlich, wenn man jetzt so ein 16-Zoll-Gerät nimmt, für eine mobile Workstation, für ein leistungsstarkes Gerät. Und dem Anwender ist nach meiner Meinung oder das, was ich gehört habe und das, was ich auch im Profi-Segment immer wieder höre, der Formfaktor fast egal. Also natürlich muss es im Rahmen bleiben, ganz klar. Aber ich finde, so wie das Gerät jetzt aufgestellt ist.
Ja, aber da ist mir zu Kompromissen bereit, gerade wenn die Anschlüsse da sind.
Und gerade wenn die Leistung da ist, wenn die Akkulaufzeit da ist, etc. Weil Leute, die
mit. Und gerade,
mit solchen Geräten arbeiten, die haben ja auch noch eine ganz andere Ausrüstung dabei. Das sind Videokreatoren, Fotografen etc., die sind am Set oder die schleppen ja, sowieso noch was mit sich.
Die gehen mit dem Pro in ein Board-Meeting oder generell in ein Meeting, wollen damit was entweder an die Wand werfen oder auf einen großen Fernseher oder Monitor oder Projektion, ja, oder an die Tafel, wie auch immer. Und da ist mittlerweile 90% HDMI. Was bedeutet, du hast HDMI-Gerät drin, du brauchst einen Dongle weniger. Oder musst dir weniger Gedanken machen, ja, was muss ich noch mitnehmen, außer meinem MacBook, ja, mit seinen All-Day-Battery-Life. Ja, du brauchst kein Netzteil mit dir rumschleppen, du brauchst kein Stromkabel irgendwo anschließen, sondern das Ding läuft einfach in das komplette Meeting durch. Ja. Aber ich muss hier noch einen Dongle oder einen Adapter mitnehmen, damit ich hier auf HDMI komme. Ja. Nee, man ist doch froh, ja, ich habe HDMI drinne. Ja, und kann einfach das scheiß Kabel da anschließen. Und so geht's ja auch mit der Menge an Anschlüssen, ja, mit dem anderen ja auch noch dazu. Ja, weil auch mit MagSafe, wo Leute ja auch wieder drüber meckern, ja, warum brauche ich MagSafe? Ich habe doch USB-C, beziehungsweise den Stecker, ja, den Format doch da und ich kann ja auch drüber laden, wieso MagSafe? Ich würde auch sagen, okay, MagSafe weg und lieber nochmal zwei Thunderbolt 5 Anschlüsse da dran, ja, die, für den Raum, aber das ist halt wieder die Frage, gibt der Controller, wie viel kriege ich da überhaupt raus an Anschlüssen? Ja, das ist ein ganz anderes Thema. Ich hätte jetzt auch kein Problem mit. Andere sind froh, dass MagSafe wieder drin ist.
Ja, ich bin froh, dass MagSafe da ist. Also ich mag das.
Ich könnte auch drauf verzichten und hätte da lieber zwei, wie gesagt, andere Anschlüsse nochmal dran. Ja, und hätte da mehr Möglichkeiten, halt nochmal was anzuschließen, gerade bei dem Pro. Ja, was ich vielleicht, okay, zu Hause könnte ich auch eine Dockingstation noch dranhängen. Auch nochmal so ein Thema, okay. Aber wo ich dann, wie gesagt, die Möglichkeit noch habe, ja, aber da bin ich doch froh über die Anzahl und die Art, ja, der Anschlüsse, die da verbaut ist.
Ja.
Und würde da auch gerade auch mit den Thunderbolt-Anschlüssen, bitte nicht weniger. Ja.
Nein. Und vor allen Dingen auch kein SD-Kartenslot raus, etc. So wie es jetzt ist, ist es eigentlich okay, ist meine Meinung. Die
Anschlüsse sind ja echt nice.
Ja, und auch die Tastatur ist gut. Ich mag die Tastatur sehr gerne. Vom Anschlag her, von der Wertigkeit her. Und ich habe keine Probleme bisher mit meiner Tastatur. Was ich mir persönlich wünschen würde, ist, dass man wieder davon weggeht, dass die Zwischenräume auch wieder in Silber sind, wie es beim MacBook Air ja der Fall ist. Hier hat man ja die Zwischenräume schwarz gestaltet, finde ich optisch nicht so schön. Das gefällt mir nicht vom Design her. Hat aber nichts mit der Ergonomie zu tun oder mit der Qualität zu tun, ist halt eine Designentscheidung. Aber okay. Aber ich finde das MacBook Pro, wie es jetzt ist, okay. Und wie gesagt, man muss unterscheiden zwischen Pro und zwischen Air-Geräte. Und wenn sie das Air-Gerät noch dünner machen wollen, dann sollen sie es tun, meinetwegen. Aber bitte, vergeht euch nicht an den Pro-Geräten und macht sie nicht, verschlimmbessert sie nicht. Das ist, glaube ich, der richtige Ausdruck, verschlimmbessert sie nicht. So, und dann hat er noch prognostiziert, dass dann auch 2026 OLED reinkommen wird. Das Thema OLED ist ganz interessant, weil es gab jetzt einen Bericht von The Alec, relativ seriöse Quelle, und die haben geschrieben, dass es bei der Einführung bei den MacBooks mit OLED sich noch etwas verzögern wird oder dass OLED später kommen soll, das heißt nach 2027. Grund ist hohe Produktionskosten und das würde die Geräte noch teurer machen, als sie jetzt ohnehin schon sind, und Apple hat Angst, dass diese Aufpreise oder die Erhöhung der Preise nicht mehr akzeptabel ist für die Kunden. Dazu kommt noch, dass den Punkt kann ich jetzt gar nicht so verstehen, weil hier wurde angeführt, dass es ganz schwache Absätze gibt bei den iPad Pro Modellen. Die Verkaufszahlen sind wohl nicht so gut wie erwartet. Das liegt nach meiner Meinung aber nicht daran, dass da jetzt ein OLED-Display drin steckt. Das liegt an ganz anderen Faktoren. Und Apple hat dieses Jahr mit 10 Millionen Einheiten gerechnet, also für 2024. Und mittlerweile haben sie das reduziert und Apple rechnet nur noch zwischen 6 und 7 Millionen Einheiten, die im Jahr 2024 davon umgesetzt werden. Aber das ist nicht das Problem vom OLED-Display. Das ist, denke ich mal, ein Preisproblem und ein Softwareproblem. Okay, aber wie gesagt, die Prognose OLED, das soll wohl erst nach 27 kommen. Bin ich gespannt. Keine Ahnung. Nächste Woche werde ich mal das Nanotexturglas bei den MacBook Pros in Natura sehen dürfen. Da bin ich auch gespannt, weil es gab ja auch Diskussionen, dass sie das nochmal intern etwas verbessert haben und soll noch etwas besser sein als bei den Studio-Displays und bei den Pro-Display XDR. Also die Beschichtung soll noch etwas verfeinert worden sein. Bin ich gespannt. Halte ich für das sinnvollste Feature aufpreistechnisch bei den MacBooks. Weil die benutzt man ja nun oft an den ungewöhnlichsten Orten. So, kommen wir zum Lieblingsthema unserer Sendung. Und auch das ist immer ein großer Diskussionspunkt. Bildwiederholfrequenzen. Da gibt es nämlich ein neues Gerücht. Diesmal nicht von Mark Gurman oder nicht von Ming-Chi Kuo, nämlich von Jason Snell. Und da hat angeblich Jason Snell, so sagte er das zumindest in seinem Podcast, ein anonymer Informant gesagt, dass Apple daran arbeitet, 90 Hertz in den kommenden Produkten zu etablieren. Und schon der erste Punkt, 90 Hertz. Leute, habt doch einfach Mut, 120 Hertz flächendeckend zu etablieren. Vor ein paar Jahren wäre 90 Hertz als Zwischenschritt noch ganz lustig gewesen, aber das ist doch auch absolut nicht mehr zeitgemäß. Aber okay, dieses Gewese um diese Scheiße.
Die Leute sagen doch immer, du erkennst doch eh keinen Unterschied.
Ja, ich also schon. Ja, ich finde dieses Gewese rund um diese Herzzahl bei Apple so anstrengend. Oh. Naja, okay, zumindest sagt er, dass das erste Gerät mit 90 Hertz, das iPad Air, im Frühjahr 2025 sein soll. Liegt doch auf der Hand, das ist das nächste Gerät nach meiner Meinung, was geupdatet wird und dass sich das durchgehend dann durch die komplette Produktlinie ziehen wird. iMac, iPad, Studio Display. Studio Display ist ein gutes Stichwort, das Ding ist ja nun auch schon sehr gut abgehangen, seit 2022 am Start. Ach, meine Güte.
Ja, da bräuchten wir auch eine günstigere Variante noch von dem Ding.
In Apples Augen ist es das günstigste.
Ja.
Und sage und schreibe, überlege ich seit 2022, ob ich nicht mal update. Und jetzt ist der Punkt gekommen, wo ich sage, naja, wenn es schon die ersten Update-Gerüchte gibt, dann warte ich doch noch ein wenig. Ja,
genau.
Die Entscheidung wäre einfacher, wenn jetzt mein schönes Thunderbolt-Display aus dem Jahre 2012 kaputt gehen würde. Aber es funktioniert Gott sei Dank immer noch. Und es hat eine zeitgemäße Auflösung. Diese Auflösung wird bei Marktbegleitern immer noch verkauft. 2560 mal 1440 ist eine gängige Auflösung im Monitorbereich. Ist WQHD. Ja.
Also ich finde, das ist gerade im Gaming-Bereich mit einer der schönsten Auflösungen, die du haben kannst. Außer du willst halt unbedingt ultraweit oder so haben.
Nee, ja.
Aber das ist eine wirklich sehr schöne. Das ist man sagt ja eigentlich so 2K als Auflösung, die kriegen viele Grafikkarten auch in vernünftigen Bildwiederholraten noch ordentlich hin mit aktuellen Titeln. Also von daher ist eine sehr schöne Auflösung, ja.
Ja, also der sieht gut aus, das Bild ist okay, der hat hervorragende Lautsprecher verbaut, der funktioniert. Also warum sollte ich jetzt wechseln? Okay, da spricht der Geiz aus mir, ich weiß, aber trotzdem.
Okay, je nachdem, was du machst, wenn du halt einen besseren RGB-Abdeckungsbereich haben willst oder so, okay.
Ich mache damit Office.
Wenn du halt auch wirklich dann sagst, Bildwiederholrate ist nochmal so ein Thema für dich oder so, da geht halt schon ein bisschen was anderes, ja, als das dies. Aber
ja, aber das Studio-Display hat ja auch nur 60 Hertz. Also das würde mich jetzt ja auch nicht nach vorne bringen.
Nein, also aber es gibt ja andere, die.
Ja, ich will ja, wenn Apple
am Start. Dein Mac haben. Kann ja auch mehr, theoretisch.
Der kann, ja, ist ein Studio, der kann schon ein bisschen was, ja. Aber ich möchte ja, wenn ein Apple-Display am Start haben. Ich teste zwar in der Zwischenzeit immer kräftig andere Geräte, aber ich bekomme es nicht hin, am Schreibtisch da jetzt ein ISO. ISO ist saugeil, auch Iyama ist geil, aber das designtechnisch, das kriege ich nicht hin. Ich da ist ein Spleen von mir, ich weiß. Ja, schlimm. Ich meine, du machst ja auch auf dem BMW keine Volkswagen-Radkappe oder umgekehrt, ist das Gleiche.
Da hätte ich auch kein Problem mit.
Okay. Ja.
Ich würde mir da Felgen draufziehen, keine Ahnung. Ja, das, wie gesagt, das muss jetzt nichts original sein.
Nee, Felgen ist ja nochmal was anderes. Aber wenn du jetzt ein BMW hast und du hast ein Volkswagen-Logo oder umgekehrt auf der Radkappe, ich rede jetzt von Radkappen, hat ja heute keiner mehr. Heute fahren sie auch im Winter mit Alufelgen umher. Ist ja nun auch vorbei.
Ich habe jetzt Allwetter, aber auf meinem Vorgänger oder auf dem Vorgänger von meiner Frau auf meinem alten hatte ich im Winter auch Stahlfelgen. Ganz schlicht, ohne Raddeckel, gar nichts. Einfach nur die schwarzen Stahlfelgen draufpengen.
Ja, das ist schon lange her, dass ich das mal hatte im Winter. Aber
das ist ja die Unterschiede auch zwischen uns, auch wenn wir über Autos reden, ja. Ich habe da ja null Problem mit, ja. Mein Gott, wenn es mit dem Dacia passen würde, würde ich auch Dacia fahren. Ich bin da weder markengebunden, noch brauche ich irgendwie unbedingt jetzt super Luxus, ja. Von daher.
Super Luxus brauche ich auch nicht.
Vor allem bin ich halt nicht markengebunden.
Ja. Wir haben ja vor der Sendung schon drüber gesprochen. Also als Statement würde ich auch so ein Lada Niva fahren.
Aber das ist halt wieder was anderes, ja.
Also, nein, aber ich bin jetzt auch nicht so. Ich habe ja schon immer, oder ich sage ja immer, ein Auto muss bei mir in irgendeiner Weise Emotionen wecken. Und das müssen jetzt nicht Emotionen sein, die in den Luxusbereich hineingehen. Ich muss mich mit dem Auto in irgendeiner Weise identifizieren können, mit committen können. Und das kann ich persönlich mit einem Lada Niva eher als mit einem Dacia. Obwohl der Dacia eigentlich besser ist. So. Also das hat jetzt auch nichts mit den Preisen oder so zu tun. Ich muss irgendwie so einen Identifikationsfaktor haben. Und ich sehe mich schon im Lada Niva. Also schon, warum nicht?
Hauptsächlich muss er mich von A nach B bringen können, muss die Anforderungen, die ich habe, erfüllen. Und wie gesagt, da ist es scheißegal, welche Automarke das ist. Da ist es egal, welche Farbe das Ding hat. Das
interessiert mich. Ich habe ganz, ganz früher meine Minimalstanforderungen an ein Fahrzeug waren früher immer Klimaanlage. Das war wichtig. Im Sommer etc., klar. Zentralverriegelung. Ich meine, das ist ja heute Usus, aber ich rede von früher.
Ich wollte gerade sagen, das
ist ja heute obligatorisch. Das war früher aber nicht der Fall. Also,
Vor allem, wie gesagt, dadurch, dass ja vieles Standard geworden ist und auch gerade mit den Vorgaben, die du heute im Bereich Sicherheit hast, beziehungsweise Fahrassistenzsysteme, ist ja viel schon standardmäßig drin, wo du früher gesagt hattest, da lege ich Wert drauf. Das verschiebt sich ja.
Klar verschiebt sich das, aber
heute sagst du, okay, mit einer Voraussetzung ist zum Beispiel CarPlay.
Ja, finde ich heute geil, aber ist jetzt nicht unbedingt der Killerfaktor, dass ich jetzt ein Auto ausschließen würde, wenn es das nicht hätte. Es ist ein wichtiger Faktor, aber jetzt nicht ein Killerkriterium.
Also
für mich persönlich.
Meine Autos müssen CarPlay haben.
Okay, also meine Autos müssen zu 90% CarPlay haben, aber wenn da jetzt irgendwo, ja, was weiß ich, was anderes Tolles ist, was mich mitnimmt, dann ist das für mich entscheidender in irgendeiner Weise. Aber wie gesagt, früher war es halt so, Klimaanlage, Sitzheizung, Servolenkung, Zentralverriegelung. Das war die Basisausstattung, die ich haben wollte. Und so gering sind eigentlich meine Ansprüche.
Also bei mir war noch nicht mal Sitzheizung auf der
kam aber auch zuletzt.
Auch jetzt erst im Alter. Also ich würde heute auch kein Auto mehr ohne Sitzheizung haben wollen. Aber früher war das nicht bei mir auf der Liste drauf.
Ja, das war auch der Faktor, der zuletzt eine Rolle gespielt hat.
Ja, weil ich glaube, ich bin sogar als mein letztes Auto, als ich das neu hatte, bin ich glaube ich den ersten Winter ohne Sitzheizung gefahren, weil das, wie gesagt, für mich kein Kaufkriterium war. Das war halt drin. Und irgendwann ist meine Frau in dem Auto mitgefahren und macht sich die Sitzheizung an. Und ich so, oh, ja. Nice. Könntest du eigentlich mal anmachen?
Ja, ich meine, heute haben sie ja Lenkradheizung und etc.
Also, ja, das brauche ich jetzt nicht unbedingt.
Ja, das ist auch
wenn es drin ist, ist es okay. Aber das ist jetzt nichts, wo ich jetzt extra drauf gucken würde, dass es drin ist.
Ja, aber wie gesagt, so ändern sich die Ansprüche. Also früher war das
ja klar, mit den Jahren wächst es einfach, weil auch die Grundausstattung ja immer mehr geworden ist. Ja. Was natürlich die Autos auch mit teurer gemacht hat, ganz klar. Aber wie gesagt, mit dem Runtertropfen von diesen ganzen Sonderausstattungen, die früher ja der Oberklasse vorbehalten war, wachsen natürlich auch die Ansprüche von einem selbst an die Autos. Ja.
Das stimmt, ja. Ich meine, früher gab es sogar noch Differenzierungen. Elektrische Fensterheber gab es vorne, ja, ne? Und hinten gab es noch die Kurbel.
Die elektrische Antenne.
Ja gut, habe ich nie haben wollen. Ich habe immer die Autos versucht, ohne Antenne zu bekommen. Ich stand ja auf Scheibenantennen.
Waren ja, okay, das war ja aber, das ist ja auch wieder so ein Ding. Früher hattest du die Antenne, musst du mit Hand rin und raus. Dann kam die elektrisch, die Scheibenantennen, das kam ja auch erst später.
Ja. Aber ich wollte.
Die Stummelantennen auf dem Dach und so ein
Kram. Das ja, ich, auch erst später. Ich wollte immer eine Scheibenantenne haben. Ja, war so.
Nee, ist ja okay. Besser als eine Antenne, die du irgendwo abgebrochen kriegst, ja.
Ja, oder die dir bei, ja gut, Waschanlage, ich war in meinem Leben vielleicht zweimal in der Waschanlage, weil das ist das Schlechteste, was du deinem Auto antun kannst.
Genau, ansonsten lässt du halt waschen, ne?
Nein, ich wasche selbst per Hand.
Ja.
Weil es ist ganz schädlich fürs Auto. Aber okay, kann man darüber diskutieren? Egal.
Ich wollte es gerade sagen, ja.
Ich meine, ich bin ja auch so bekloppt. Ich hab mal ein Wochenendseminar fürs Autowaschen besucht bei der Firma Sonax. Gibt es auch.
Kann man auch machen.
Geht es dann wirklich ins Thema?
Manche machen Fahrsicherheitstraining?
Das habe ich auch. Das mache ich regelmäßig. Ja.
Wie war das? Auftragen, polieren. Auftragen, polieren.
Ein Klassiker. Ja. Ja, und danach habe ich den Zaun gestrichen, oder wie war es? Dann ging es mit dem Zaunstreichen weiter, ne? Hoch,
das auch,
runter.
Ja.
Seitlich, hoch, runter.
Dann wurde ja erstmal verdeutlicht, warum auftragen, polieren.
Auftragen, nee, das kam nach den ganzen polieren. Sachen.
Auftragen, polieren.
Erst kamen diese ganzen Sessions und dann hat er die Schnauze voll gehabt, nachdem er den die ganze Bude dann renoviert hat.
Er geschmissen und dann hat er mal
gezeigt warum. Ja, ja. Ja. Also diesen Film kann ich auch, generell die Reihe kann ich immer wieder gucken. Ist jetzt kein hochintellektueller Film, aber es ist trotzdem gut gemachtes Popcorn-Kino. Die Älteren wissen, über was wir reden, die Jüngeren wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich, ja, oder kennen das Remake vielleicht noch.
Ja, mit Jackie Chan, ne? Oder Jackie Chan.
Jackie Chan. Und dem Sohn von Will Smith?
Den mag ich ja nicht so, den Sohn von Will Smith. Weiß ich nicht warum.
Ach, mein Gott. Aber ich fand, man hätte A, diesen Film nicht unbedingt machen müssen und B, trotz Jackie Chan war das irgendwie Thema verfehlt. Ja.
Naja, aber es ist schon fast 1:1 übersetzt, ne? Statt auftragen, polieren, musste er die Jacke immer aufheben, fallen lassen.
Hm. Ja, aber wie gesagt, ja. Naja, egal.
Aber ja, okay.
So, aber wie kamen wir jetzt eigentlich hier hin? Achso,
Studiodisplay. 90 Hertz.
Genau, 90 Hertz.
Ja. Nein, also das Studiodisplay gibt es halt schon nach meiner Meinung sehr, sehr lange. Mal gucken, wann Apple sich erbarmt, das abzudaten. Und ich hoffe auch etwas größer. 27 ja, Zoll.
90 Zoll zum Beispiel, ne?
Ja, 90 Zoll. Nein, also es muss ja nicht gleich
32. Genau, ihr wolltet die ganze Zeit einen größeren iMac. Hier habt ihr 90 Zoll.
Das Thema iMac ist auch gegessen. Ich denke nicht, dass da noch ein größerer iMac kommt. Das ist das Gleiche. Ja. Also,
ja,
also nach dem Mac
Mini. Früher war das eigentlich so ein No-Brainer. Du hattest hier dein
iMac
und du hattest dein 27 Zoll Display und du hattest ein Panel und konntest beides mitbauen. Ja, und jetzt mittlerweile?
Ja, Aber ich glaube, nach dem klaren Bekenntnis zum Mac Mini und zu der kleinen Bauform, da wird nichts mehr kommen mit iMac. Nach dem Motto, kannst du ja dein Mac Mini hinter das Display kleben,
hast nein, du auch ein iMac. Du kannst ja sagen, wieso überhaupt noch Display? Kauf dir eine Vision Pro.
Na, Prost Mahlzeit. Habe ich alles ausprobiert. Ist nicht ergonomisch.
Sagst du?
Ja, ist nicht mein Ding. Na gut. Gut. Ich glaube, wir haben alles durch, was bei uns im Dokument stand.
Wenn du nicht irgendwie noch was hast.
Oh, nö, ich hätte ja eigentlich noch ein Gadget gehabt, aber die Firma TNT hat mich ein wenig an der Nase herumgeführt. Schönen Dank auch.
Ja, und trotzdem kratzen wir schon wieder an den 2 Stunden.
Ne? Ja. Oh ja, wir können noch einen Moment.
Ja, also ich bin sowas von durch.
Du bist durch wie eine eingelegte Pflaume. Ja.
Vor allem, es wird schon wieder dunkel, ey. Das ja, ist gut. Doch alles.
Ach. Im November ist das kein Wunder.
Ja, mal komm, wir haben gerade mal 5 Uhr, ja. Das macht doch keinen Spaß.
Ja, mein Gott.
Kalt, nass, trüb, neblig. Also,
bald ist Weihnachten.
Also so sehr ich den Herbst ja im Prinzip mag.
Ja, aber der November ist nicht schön. Oktober ist schön.
der güldene Herbst, ne? Der güldene Herbst und ja. Ich bin mal gespannt, wie der Winter wird.
Ja, bald ist Weihnachten. Mal gucken, was da passiert.
Genau.
Schauen wir mal. Na gut, bevor wir hier noch mehr aus dem...
Bevor wir anfangen,
Weihnachtslieder zu singen. Na, genau. Oh, Weihnachtslieder, ganz schweres Thema. Die ganzen Weihnachtsmärkte verringern jetzt den Output an Weihnachtsliedern. Grund, die GEMA hat drastisch die Preise angehoben. What? Oh, da habe ich heute einen sehr langen Bericht im Radio gehört. Und das können sich halt die Schausteller nicht mehr leisten. Der Göttinger Weihnachtsmarkt wird mittlerweile gesponsert von großen Unternehmen aus der Umgebung, die dann die GEMA-Gebühren bezahlen.
Aber die GEMA-Gebühr wird doch über
die Fläche berechnet.
Genau.
Und das wurde jetzt teilweise alles nachberechnet, neu berechnet. Und da sind ganz andere Preise zustande gekommen.
Okay.
Ich meine.
Wie bei den Gaststätten, wo sie damals angefangen haben, das ja auch hier, okay.
Aber ein Weihnachtsmarkt ohne Weihnachtslieder oder ohne. Ich meine, das ist irgendwie trostlos.
Ja, mein Gott, man kann ja auch GEMA-freie Weihnachtslieder spielen.
Ich habe mich mit GEMA-freier Weihnachtsmusik noch nicht beschäftigt, ob das inhaltlich gut klingt, aber es ist ja meistens auch nur so ein.
Nee, vor allem, was es da überhaupt gibt, ja.
Ja.
Weil, wenn, dann will man ja hier die üblichen Weihnachtslieder ja hören, ja.
Naja, aber solange es sich irgendwie so ein bisschen weihnachtlich anhört, ist es ja okay. Man hört ja sowieso nicht so aufmerksam hin. Man hört sich ja nur im Hintergrund das Gedudel an. Aber es hört irgendwie dazu zum Weihnachtsmarkt, dass da irgendwo Weihnachtsmusik gespielt wird.
Also aber ich will definitiv die Mariah Carey, Wham will ich hören. Ja.
In der Weihnachtsbäckerei von
das auch.
Herrn Zukowski.
Das auch. Nee, okay, aber jetzt machen wir wirklich Schluss.
Der Herr Zukowski macht doch jedes Jahr eine Flasche Wein auf und freut sich des Lebens, dass er dieses Weihnachtslied rausgebracht hat. Das ist doch wirklich eine Cash-Cow. Für ihn.
Ja, es sei ihm gegönnt.
Ja, mein Gott. Ist ja auch okay. Aber wie gesagt, die GEMA hat dementsprechend da durchgegriffen. Okay.
Werde ich mal drauf achten.
Ja, vielleicht ist ja eure Stadt etwas monetär etwas besser aufgestellt und kann sich das noch leisten. Keine Ahnung. Weiß ich nicht.
Ja, ich weiß es auch nicht, ja.
Gut. In diesem Sinne.
Genau.
Schauen wir mal, was die nächste Woche uns bringt. Und dann würde ich sagen, machen wir das Ding für heute dicht. Und wenn alles gut geht, hören wir uns nächste Woche wieder.
Genau, bis dann. Jo. Ciao.